Genau, das ist nämlich eine Abkürzung.
Mhm.
Und die steht für?
Bitte sag's.
Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht. Aber Fisch klingt auch witzig.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur, Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Und ich bin Tobi. Hallo Markus.
Hallo Tobias.
Wie geht's?
Ja, es schneit.
Ja, das stimmt.
Also es schneit wirklich. Also wir machen eine Weihnachtsfolge, unsere erste dieses Jahr, und es schneit.
Ja, es ist eher so Schneeregen, ne?
Ja, komm, lass uns nicht so kleinlich sein. Es ist schon Schnee.
Ja.
Wir bleiben nicht liegen und es ist auch nicht angenehm, aber trotz alledem schneit es.
Na gut, dann lassen wir das wenigstens so stehen.
Danke.
Weihnachten, hast du gerade gesagt. Weihnachtsfolge.
Ja.
Es geht auf Weihnachten zu und wir haben dazu passend heute ein Spiel ausgesucht, das wir schon mal dabei hatten, beziehungsweise ich hatte das schon mal dabei. In einer unserer drei Lieblingsfolgen. Und dieses Spiel spiele ich immer ganz gerne um die Weihnachtszeit herum. Und zwar handelt es sich um das zweite Spiel der James-Bond-Reihe. Und das heißt Codename Robocod.
Ja, geil.
Nicht wahr?
Ich erinnere mich noch mit Schrecken oder mit Freude an unsere letzte gemeinsame Folge, die Bodyblows-Folge, wo ich gesagt habe, yeah, ich freue mich. Und gleichzeitig auch, freue ich mich wirklich, weil meine Erinnerung ist eigentlich ganz gut und vielleicht funktioniert das heute nicht mehr. Und ich hatte ähnliche Gefühle, als du Robocod vorgeschlagen hast.
Ja, kann ich verstehen. Das ist dann sicherlich etwas, was wir in unserem Fazit am Ende nochmal ein bisschen auswalzen werden.
Ja, ganz sicher.
Gucken wir doch aber erstmal ein bisschen auf die Zeit, in der das Spiel entstanden ist.
Die frühen 90er.
Ganz genau. Was war denn da so los?
Das war die große Zeit der Maskottchenplattformer.
Ja.
Für alle, die es nicht mehr wissen. Die frühen 90er, das war schon videospieltechnisch eine verrückte Zeit. Na klar, gab es vorher in den 80ern schon Maskottchen in Videospielen. Wir erinnern uns an Super Mario oder an Link aus Zelda oder an Mega Man. Das sind alles so irgendwie Figuren, so eine Art Maskottchen oder vielleicht auch eher die Hauptpersonen einer Reihe.
Ja.
Aber Anfang der 90er explodierte dann dieses Subgenre. Und zwar irgendwie mit Sonic the Hedgehog. Sega, die haben ja immer mal wieder versucht, ein Maskottchen für sich zu etablieren. Haben das aber nicht geschafft, egal ob es Opa Opa oder Alex Kidd gewesen ist. Alex Kidd noch der bekannteste Versuch. Das hat alles nicht funktioniert. Und dann haben sie Sonic the Hedgehog mit ein bisschen Spicken bei Mickey Mouse und Felix the Cat, anthropomorphen Viechern halt erfunden.
Mhm.
Das Ding sollte dem Westen gefallen. Das sollte amerikanischen Teenagern gefallen.
Hm.
Und die haben diesen anthropomorphen, wie gesagt, Jump'n'Run-Helden auf das Mega Drive gebracht. Und damit haben sie für einen kurzen Moment in der Geschichte der Videospiele sogar Nintendo übertrumpfen können. Und das ist eine Leistung.
Ja, du sprichst von Mario?
Unter anderem, aber auch am Verkauf, konsolentechnisch. Also Sega war für einen Moment der Platzhirsch.
Hm.
Die große Nummer. Ja, was daraus geworden ist, das hat die Geschichte gezeigt. Egal. Danach wollte jeder das berühmte Stück vom Kuchen abhaben. Und jede Firma brachte irgendwie ein Spiel, ein Plattformer mit vermenschlichtem Getier. Es gab Crash Bandicoot, Banjo-Kazooie, Bubsy, Spyro, Gex, Ratchet. Auf dem Amiga gab es Super Frog, Mr. Nuts, Cool Coyote aus Fire and Ice. Und wenn man so richtig schön obskur werden möchte, dann sagt man noch K.O. the Kangaroo oder Ty the Tasmanian Tiger. Schon mal gehört?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber ich musste zum Beispiel gerade noch an so die ein oder andere Werbefigur denken. Zool oder Coosport zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Ich habe mich jetzt auf die Viecher beschränkt.
Ja.
Aber natürlich, du hast recht, das waren ja auch Maskottchenplattformen.
Genau, wenn man es aus der Maskottchenecke betrachtet schon.
Genau.
Ja.
Aber jetzt kommt's. Das erste James Bond, das kam schon 1990, also ein Jahr vor Sonic, war jetzt kein Plattformer. Okay. Aber vor dem Hype, also vor dem anthropomorphen Maskottchen-Plattformer-Hype, war James Pond.
Ja, das ist wohl so.
James Bond 2 erschien, wie auch Sonic, 1991. Und das war eine Zeit, in dem die beiden sich in bester Gesellschaft in ihrem Genre befanden. Jump'n'Runs bzw. Plattformer waren damals auch noch ohne Maskottchen ultra populär. Und es gab die auf allen Systemen. Vor allen Dingen war das natürlich auf dem Amiga der Fall. Und darum schauen wir mal ganz kurz ins Jahr 1991. Welche Spiele gab es denn da?
Ja, wir werden feststellen, dass auch 1991 ein ganz hervorragendes Jahr für Videospiele gewesen ist, genauso wie 92 und 93 ebenso.
Also können wir sagen, Anfang der 90er war einfach eine gute Zeit.
Das war eine sehr, sehr gute Zeit. Da haben wir, du hast es gerade schon erwähnt, Sonic the Hedgehog, wir haben Super Goods and Ghosts, wir haben Battletoads, Duke Nukem, Golden Axe 2, Leisure Suit Larry, Monkey Island 2, Streets of Rage, Street Fighter 2, Turrican 2, Wonder Boy in Monsterland, um nur so ein paar zu nennen.
Auch im Kino war's gut, ne? Da kam Der mit dem Wolf tanzt, Kevin allein zu Haus, einer der Weihnachtsklassiker, den muss man jetzt im Dezember auch unbedingt gucken. Robin Hood, König der Diebe, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Terminator 2, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Das Schweigen der Lämmer, einer, nein.
Ich wollte gerade schon sagen.
Mag ich sehr gerne, aber nein. Und auch der erste Hot Shots kam.
Tja, und das ist dann ja auch scheinbar der Beleg, dass 91 ein großartiges goldenes Jahr gewesen ist. Aber schauen wir doch ganz kurz mal auf uns in der Zeit. Wir zwei, 1991, waren so 12, 13 Jahre alt. Mhm. Und wir gucken mal, was wir denn eigentlich so für eine Connection zu diesem Spiel haben oder gehabt haben. Was ich von dem Spiel halte und was mich damit verbindet, das durfte ich ja schon mal in aller Ausführlichkeit erzählen. Kann ich auch gleich gerne nochmal wiederholen. Aber Markus, was hast du denn so für einen Deal mit James Bond 2, Codename Robocop?
Das ist eine gute Frage, wie immer. Tobi, ich bin immer wieder beeindruckt von deinen Fragen.
Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja, für mich war das definitiv die Strahlkraft des Namens, die das Spiel, aber auch das Franchise für mich interessant gemacht hat. James Bond, klar, das war so nah dran an James Bond. Du hast automatisch diese Assoziation. Und im ersten Spiel, da hat er ja auch noch Fliege und so eine Art Smoking an. Und es ist sehr auf James Bond gemacht. Und für mich als großen Bond-Fan, das hat total Eindruck auf mich gemacht. Den zweiten Teil, den habe ich auch wirklich gut in Erinnerung, allerdings auch als äußerst lang. Und das war immer so ein Ding, wenn man im Sommer was spielen wollte, dann war das für mich irgendwie immer unpassend, weil es halt so ein winterliches, weil es so ein weihnachtliches Spiel ist. Darum haben wir es jetzt ja auch für diese erste Weihnachtsepisode ausgesucht. Im Winter, aber dafür umso passender. Also ich habe es dann eher im Herbst oder Winter gespielt.
Ja.
Und dass es neben den Bond-Anspielungen auch noch auf Robocop geht. Das war mir damals, glaube ich, relativ egal. Ich bin erst so in meinen 20ern zu einem großen Robocop-Fan geworden. Davor habe ich den Film bestimmt mal geschnitten im Fernsehen gesehen, fand den auch cool, aber nicht so, dass ich gesagt hätte, oh ja, geil, Robocop. So. Und ehrlich gesagt wusste ich auch gar nicht, was diese ganzen James Bond, ich hatte keine Ahnung, was Bond heißt, Robocop, ich hatte keine Ahnung, was ein Cod ist. Also da habe ich mich immer drunter weggeduckt unter den Witzen mit schlechtem Englisch.
Ja.
Und wie ist bei dir, Tobi? Was ist deine Connection zu James Bond?
Also den Weg über James Bond als Bond-Fan, den kann ich so auch beschreiten, glaube ich. Das hat mich dann schon so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht. Das Robocop-Ding war bei mir noch nicht so vorhanden. Ich kannte Robocop als eine Figur aus Cartoons, aus Spielen, aber...
Stimmt, du hast recht, es gab ja die Cartoon-Serie auf RTL.
Genau, ja.
Ja, klar. Doch, ja, doch, dann wahrscheinlich doch. Also ich habe jetzt gerade nur an die Filme gedacht, aber ja, doch, natürlich.
Ja.
Cartoon und auch die Games. Natürlich habe ich auch auf dem Amiga gehabt. Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Okay. Zumindest habe ich mit Robocop noch nicht so eine Verbindung gehabt. Das kam dann auch erst durch den Film, den ich sehr viel später gesehen habe. Für mich ist das aber mal wieder so ein Spiel, das ich mit ganz vielen warmen Erinnerungen an diese tolle Zeit verknüpfe. Und auch James Bond war eines dieser Spiele, die ich schon ganz, ganz früh in meiner Diskettenbox hatte. Aus dem ersten Rutsch sozusagen, den ich damals von dir bekommen habe. Und dieser vorweihnachtliche Vibe, den das Spiel ja ausstrahlt, der sorgt für mich immer für ja viele nostalgische Erinnerungen und warme Gefühle. Und das ist auch der Grund, warum ich das Spiel seit ein paar Jahren immer mal wieder an Weihnachten spiele. Also jedes Mal ein bisschen weiter. Ich habe mir das so zur Tradition gemacht in den letzten 3-4 Jahren vielleicht. An Weihnachten, also wirklich an Heiligabend und an den Weihnachtstagen immer so ein bisschen James Bond zu spielen. und dann nach den Weihnachtstagen abzuspeichern und im nächsten Jahr dann auch erst weiterzumachen. Aktuell hänge ich im Kampf gegen den Endboss fest.
Oh.
Allerdings habe ich da ein bisschen unglücklich abgespeichert, so dass ich da auch nicht so richtig mehr rauskomme, weißt du, also mit wenig Energie abgespeichert und kein Leben mehr irgendwie so, also das ist ein bisschen, ja, unschön, sagen wir mal, aber ich kann zumindest sagen, ich habe es fast durchgespielt.
Naja, ich glaube, ich habe es damals mal durchgespielt, aber ich mag es nicht zu 100% pinnen, ich glaube aber schon.
Ich definitiv nicht, also das versuche ich hiermit noch nachzuholen.
Ja, Tobi, das war deine Geschichte mit James Bond, Robocop. Dann gucken wir uns doch einmal ganz kurz die Hardfacts an. Der Entwickler war Vector Dean, zumindest auf dem Amiga, was ja auch die Hauptentwicklungsplattform war. Der Publisher war Millennium Interactive für den Amiga und Electronic Arts, EA, für das Sega Genesis bzw. Mega Drive.
Genau.
Und ganz witzig oder interessant oder zumindest, wir haben schon eine Folge über sie gemacht, Ocean hat die Version für den Game Boy und das Super Nintendo gepublished. Das Spiel kam 1991, ist, haben wir schon gesagt, ein Plattformer bzw. ein Jump'n'Run und das gab es damals auf wirklich allen Systemen. Das gab's, hatten wir schon gesagt, auf dem Amiga, auf dem Atari ST, das gab's auf dem Mega Drive bzw. Genesis, auf dem Master System, das gab's für MS-DOS, das gab's später auch für den Game Gear und für den Game Boy, das gab's noch später für den Game Boy Advanced, für die PlayStation 2, dieses Super Nintendo kam zwischendurch auch nochmal an die Reihe, dann gab's das Ding noch für den Nintendo DS und mittlerweile gibt's das sogar für die Switch.
Für die PS4 übrigens auch.
Die steht nicht in unserem Dossier, also kann es das nicht für die PlayStation 4 geben.
Okay, dann müssen wir das rausschneiden.
Was wir nicht rausschneiden müssen, was wir jetzt erstmal einsprechen müssen, ist nämlich die Geschichte des Spiels.
Genau, schauen wir uns das Spiel mal so ein bisschen an. Codename Robocop ist also ein Plattformer, ein Jump'n'Run und das wurde, wie gesagt, 91 zunächst für den Amiga, den ST und das Sega Mega Drive bzw. das Genesis veröffentlicht. Und diese Amiga-Variante, mit der wir unsere Erfahrung gemacht haben, die wurde von Vector Dean, einem kleinen britischen Studio, umgesetzt, wobei die meiste Arbeit von Mitgründer Chris Sorrell übernommen wurde, der die Figur James Bond übrigens auch kreiert hat. Über den sprechen wir gleich nochmal so ein bisschen. Und obwohl es sich hier um einen Plattformer handelt, macht James Bond 2 ein paar Sachen anders als verwandte Spiele in dem Genre und die schauen wir uns auch gleich mal an. Bevor wir das aber tun, werfen wir schnell noch einen Blick auf den Charakter James Bond selber und beleuchten mal so ein bisschen, worum es eigentlich geht. Also wenig überraschend dreht sich die Handlung um die namensgebende Figur, James Bond, also einem Fisch, der zu Beginn seiner Schöpfung übrigens noch Guppy oder Guppy heißen sollte, für die, die es nicht wissen. Guppies sind Zierfische, Süßwasserzierfische.
Aber es wurde kein Guppy, es wurde ein Goldfisch.
Genau. Und der ist natürlich
orange-gold und hat große Glubschaugen.
Ganz genau.
Obwohl, ein richtiger Goldfisch hat nicht so glubschige Augen, aber James Bond wird schon ein Goldfisch sein.
Ich denke auch. Wir sind ja hier auch im Bereich des Karikaturhaften und von daher wird es schon passen.
Ja, grundsätzlich hat er humanoide Züge, er nutzt seine Flossen als Hände und er nutzt seine Flossen als Füße, also er läuft, zumindest ab dem zweiten Teil.
Anthropomorph halt.
Genau.
Und bevor er in diesem zweiten Teil gelandet ist, hatte er schon einen Auftritt, den hast du ja gerade schon kurz angesprochen. Sein Debüt hatte er im Underwater Agent. Und Agent deshalb, weil er Teil einer ebenso berühmten wie geheimen Unterwasser-Spionage-Agentur ist, die sich Fish nennt. Und dabei ist es ganz wichtig, dass das S nicht als S, sondern als 5 ausgeschrieben wird.
Und Fish steht für?
Das weiß ich nicht genau, aber ich vermute, durch die ausgeschriebene 5 wird es eine Anspielung an den MI5 sein.
Du meinst FI5 und das H hinter, damit daraus Fisch wird?
Genau, denn wie wir wissen, ist Chris Sorrell eine ziemliche Spaßvogel gewesen und stand auf Wortspielereien. Insofern könnte ich mir das ganz gut vorstellen.
Ja, auch im Amiga-Handbuch. Du hast ja die Amiga-Version.
Mhm.
Da blätter ich gerade ein bisschen drin rum. Und da ist zumindest so nichts zu finden. Hier steht auf der Titelseite zwar ID-Card Fish, aber darunter steht in Klammern Fishy Secret Service. Finde ich ganz nett, aber das ist ja nicht die Abkürzung für FI5H.
Nee, ich glaube, ich liege mit meinem FI5 ganz, ganz gut.
Ja, auf jeden Fall tust du das.
Kannst ja noch ein bisschen blättern, wenn du es findest, sag Bescheid. Ich mache hier derweil weiter.
Nee, ich passe auf. Ich pack's weg.
Na gut. Zumindest wurde er nun in diesem zweiten Teil mit der Aufgabe betraut, an den Nordpol zu reisen, um dort den fiesen Dr. Maybe das Handwerk zu legen.
Dr. Maybe? Vielleicht eine Anspielung? Noch eine Anspielung?
Nein.
Dr. Vielleicht? Und Dr. Nein?
Dr. No? Meinst du?
Bei James Bond könnte ich mir das vorstellen.
Bond, wie Bond.
Es wird ja immer rätselhafter.
Der Rätselklack. Dr. Maybe, seinem Widersacher, und den kennt man bereits aus dem ersten Teil der Reihe. Und in dem Fall hat er am Tag vor Weihnachten die zentrale Spielzeugfabrik vom Weihnachtsmann, die North Pole Toys Inc., in seine Gewalt gebracht und eine unbekannte Zahl von Geschenken, die eigentlich an die Kinder dieser Welt gehen sollten, als Pinguine getarnt und mit Sprengstoff versehen. Ist das teuflisch oder ist das teuflisch?
Das ist eine schon ziemlich krasse Story.
Ja, 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 ja.
Der Weihnachtsmann selber, der konnte knapp entkommen.
Der konnte knapp entkommen, dem ist Gott sei Dank nichts zugestoßen.
Zum Glück. Und jetzt muss innerhalb von 48 Stunden, dann müssen wir es schaffen, als James Bond, alle Pinguine zu finden und damit die Bomben zu entschärfen, da die Geschenke sonst an die Kinder gehen. Und naja, das würde natürlich zu einer Katastrophe führen.
Das wäre wirklich unschön, sagen wir mal.
Richtig. Und all das erfährt man in dem einigermaßen ausführlichen und gut gemachten Handbuch, da habe ich ja gerade drin rumgeblättert, in dem nicht nur das Dossier, nicht für diese Folge, sondern für James Bonds Auftrag, sondern auch ein Zeitungsartikel der Ozeanischen Nachrichten vom 23.12.91 zu finden ist. Und das beleuchtet diesen Hintergrund ziemlich cool.
Genau, das ist wirklich ganz niedlich gemacht. Also ich finde das für so ein Jump'n'Run wirklich auffällig ausführlich beschrieben. Das sind mehrere Seiten, die wirklich nur auf die Story abzielen.
Wo du gerade auffällig gesagt hast. Besonders auffällig ist es in der deutschen Version. Das ist mir gerade beim Durchblättern tatsächlich aufgefallen. Die deutsche Version oder die deutsche Sprache ist ja ziemlich kompliziert. Im Englischen kannst du Dinge sehr kurz sagen. Also Sätze sind im Englischen immer kürzer. Und in der englischen Variante dieses Zeitungsartikels ist ein Bild von Dr. Maybe. In der deutschen Variante war da kein Platz mehr für.
In allen Varianten ist ein Bild von Dr. Maybe.
In der französischen muss das ein bisschen kleiner gemacht werden.
Naja, aber immerhin. Aber die Deutschen haben es mal wieder ein bisschen übertrieben mit ihrer komplizierten Satzkonstruktion.
Ja.
Du hast es gerade schon erwähnt, Bond trägt im ersten Teil noch ganz Bond Smoking und Fliege. Jetzt im zweiten Teil steckt er in einer Art Rüstung, dem Robocott Expando Anzug, der sein Torso und seine Arme teilweise schützt. Und die Rüstung schützt ihn aber nicht nur vor Berührungen mit Gegnern. Mit dem Teil ist Bond auch in der Lage, seinen Körper bis ins quasi Unendliche zu strecken, also in der Vertikalen, um somit weit höher gelegene Orte im Spiel zu erreichen, was ziemlich praktisch sein kann und was ja auch eigentlich so das große Merkmal in diesem Spiel ist, was ich vorhin auch schon angedeutet habe, dass das Spiel einiges anders macht. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich an irgendwas erinnert in diesem Spiel, dann ist es genau dieses Feature.
Ja. Auf jeden Fall. Zumal, wo du gerade auch sagst, anders machen, wenn man sich den ersten Teil anguckt, das ist ja, hatte ich vorhin auch schon mal kurz angedeutet, gar kein Plattformer. Du hast ja James Bond im ersten Teil, der Underwater Agent ist, unter Wasser, schwimmt.
And swim and run, sozusagen.
Ja, swim and swim.
Swim and...
Also er springt nicht, er rennt nicht. Ja. Also es hat ja eher was von einem, nicht genau, aber eher was von einem Schmapp. Was die Steuerung anbelangt, du schwebst halt. Es spielt sich auch nicht wie die meisten Unterwasserleveln in Jump'n'Runs.
Nee,
weil
Gott
du,
sei Dank.
Ja, weil du meistens in solchen Leveln einen Auftrieb hast. Das hast du hier nicht. Du bleibst halt an der Stelle, an der du gerade bist. Insofern eher was Schmappiges, aber der Bildschirm bewegt sich nicht automatisch mit. Und es geht auch mal nach unten und nach oben. Und du kannst auch über die Wasseroberfläche, vielleicht so ein bisschen wie bei Echo.
Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen tatsächlich, ja. Bisschen einfacher zu handeln, aber ja.
Ja, ja, definitiv. Schon, ja.
Aber wir sprechen ja über den zweiten Teil, über Robocott. Und da haben wir ja gerade schon über den Schöpfer und Erfinder Chris Sorrell gesprochen. Und der hat sich so ein bisschen inspirieren lassen zu dem Spiel von einem C64-Titel. Und zwar hieß der Thing on a Spring. Das wurde 1985 von Gremlin veröffentlicht. Und daran gibt's nämlich eine Hauptfigur, das ist so ein kleines grünes Wesen und dessen Körper besteht aus einer großen Metallfeder. Also oben Kopf, Mitte Metallfeder, Arme und Beine. Hat schon so ein bisschen Anleihen von James Bond. Also es geht so ein bisschen vom Aufbau der Figur in die gleiche Richtung.
Du als alter C64-Spieler, hast du Thing on a Spring mal gespielt?
Nee, ehrlich gesagt, ich habe das hier in der Vorbereitung auf diese Folge zum ersten Mal gesehen und gehört tatsächlich.
Okay, naja gut, es gab ja auch... Wie viele Spiele auf dem C64? Tausende.
Es gab 2-3 Tausende, oder?
Also da kann man, ja. Noch mehr. Da kann so ein Spiel schon mal an einem vorbeigehen, vor allen Dingen 85. Ist ja schon sehr früh, ne?
Ja, das stimmt allerdings. Das war ja selbst für mich dann eines der sehr, sehr frühen Spiele. Habe ich nicht gehabt. Ist an mir vorbeigezogen. Aber über den Chris, der sich hier hat inspirieren lassen, sprechen wir später auch noch ein bisschen. müssen wir aufpassen, dass wir über diese ganzen Sachen auch wirklich noch sprechen später, die ich jetzt gerade so vollmundig verspreche, wenn es um die Entstehung von James Bond 2 geht.
Ja, das machen wir auf jeden Fall.
Du erinnerst mich dran.
Ja, okay. Ja, mache ich. Und wenn nicht, erinnert uns unser Dossier.
Genau, oder unsere Hörer später, die sich dann beschweren. Genau.
Ich habe ja gerade schon vom Handbuch gesprochen und dass die Story da drin nett erklärt wird, nett erzählt wird. Das wird für uns alte Amigerianer, die wir unsere Originalspiele ja immer verliehen haben und nicht wiederbekommen haben und dann unsere Sicherheitskopien spielen mussten. Für uns wurde dann die Story des Spiels zumindest in gekürzter oder in kleinerer Variante auch in Form eines kleinen Intros erzählt. Und da gibt's dann auch eine musikalische Referenz auf das Titelthema von Robocop. Und das ist, wenn man Fan des Ganzen ist, unverkennbar.
Das stimmt allerdings. Ich hätte es damals nicht gewusst, weil ich den Film nicht kannte und mit der Musik gar nichts anfangen konnte. Aber sicherlich gab's auch damals schon Menschen, die das rausgehört haben.
Damals habe ich das auch nicht gerafft. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf den Podcast meiner Freundin einfach mal spaßeshalber das Intro von Robocop gezeigt. Die Musik, also sie sollte sich nur die Musik anhören, und dann habe ich die Musik von Robocop angemacht und sie hat sofort ja, 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 auf jeden Fall gesagt.
Oh, okay.
Also krass. Hat sie sofort gehört. Es ist so eindeutig. Die haben aus der Robocop-Musik ein fröhliches Kinderlied gemacht eigentlich, aber es ist unverkennbar.
Ja, wobei es schon, finde ich, im Kontrast steht zu der Musik, die es im Spiel gibt.
Ja, auf jeden Fall. So fröhlich ist es nicht.
Genau, da gibt es dann schon einen deutlichen Unterschied. Jetzt hast du gerade schon das Intro so ein bisschen erwähnt. Das können wir gleich nochmal so ein bisschen beschreiben.
Die Pinguine.
Genau. Aber warum gibt es denn da Pinguine? Das müssen wir einmal kurz auflösen. Denn dieses Intro erzählt nicht nur in sehr komprimierter Form die Geschichte des Spiels, sondern nutzt die Bühne hier auch so ein bisschen für ein Product Placement.
Das ist schon krass.
Allerdings nur im Amiga-Intro der UK-Version. Und zwar gibt es da eine britische Firma, die heißt McVitie's. Die gibt es schon seit sehr langer Zeit, seit 1932, um genau zu sein. Und die haben einen Keksriegel auf den Markt gebracht. Der heißt Penguin Biscuits. Der ist in UK relativ bekannt. Und tatsächlich waren die damals ein direkter Konkurrent zu KitKat, also zu Nestlé. Und dieses Product Placement soll damals tatsächlich die Verkaufszahlen so angekurbelt haben, dass sie sich damals gegen Nestlé's KitKat einigermaßen durchsetzen konnten.
Das soll kurzzeitig sogar den Verkauf von KitKat übertrumpft haben.
Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, weil ich noch nie von Penguin Biscuits zuvor gehört hatte, aber wer weiß, ist ja auch nur von UK die Rede.
In England verkauft sich Minzsoße auch super.
Und sie essen Gurkensandwiches. Naja, zumindest diese Penguin Biscuits haben einen namensgebenden Pinguin als Maskottchen auf ihrer Verpackung. Daher auch die Pinguine im Spiel. Aber in dieser speziellen UK-Version des Amiga-Intros gibt es so einen merkwürdigen Twist am Ende dieses Intros. Da hüpfen die Pinguine, die dort die Story so ein bisschen erklären, quasi in die Verpackungen ihrer Kekse und erstarren dort drin. Also völlig random. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum sie das tun. Aber am Ende dieses Intros stehen dort, ich weiß nicht genau, 5 oder 6 Packungen Kekse mit einem Pinguin drauf, nebeneinander aufgereiht und schreien dich sozusagen an und sagen, hey, kauf mich.
Naja, in der englischen Variante ist es ja nicht ganz so random, weil ein Kind in England ja diese Biscuits durchaus gekannt hat. Aber bei uns, wenn du bei uns das gesehen hast, weil dieses Intro gab's bei uns ja auch, nicht in Verbindung mit den Penguin Biscuits, oder doch?
Ja.
Auf jeden Fall passiert das bei uns auch. Und bei uns, wenn du diese Keksriegel nicht kennst, dann ist es komplett random.
Genau, also wahrscheinlich hatte ich damals die UK-Version auf meiner Amiga-Diskette. Ich kann mich nämlich auch dran erinnern an diese Szene. Mit random meinte ich aus dem Zusammenhang der Intro-Story gerissen.
Ach so, ja,
also,
okay.
Das hat gar keine Bewandtnis. Also auf dem Mega Drive endet das Intro dann, es fadet so ein bisschen aus und geht dann über in den Titelscreen. Und hier kommen eben noch diese merkwürdigen Verpackungen und keiner weiß so genau warum. Übrigens, die beiden Namen der Pinguine, das sind Alvin und Murray, die sich da im Intro unterhalten und die Story so ein bisschen erklären, stammen angeblich aus einem sehr alten Werbespot aus den 80er Jahren.
Aha.
Wieder was gelernt.
Wieder was gelernt.
Aber wir sind ja keine Dauerwerbesendung, deswegen machen wir hier schnell weiter und schauen uns endlich mal das Spiel an. Markus, wie sieht's denn da aus? Wie spielt sich das denn so?
Also, nach dem Intro geht's los. Und da stehen wir und tänzeln vor uns hin. Also, James Bond tut das. Jetzt sage ich gerade James Bond, ne? Ich habe das P nicht hart genug ausgesprochen, aber für ein B war es wieder zu hart. Das ist schon ganz schön krass. Das haben die... Aber sowas von intended, ne?
Ja.
Dieses PB, das ist so krass. Naja, auf jeden Fall fällt dabei direkt auf, wie niedlich dieses Spiel ist.
Ja. Das stimmt allerdings, ja.
Und das immer und die ganze Zeit. Und das zeigt sich, das haben wir eben gerade schon angedeutet, auch in der Musik. Denn wenn das Intro die Robocop-Musik ist, die ja eher heroisch und ein bisschen bedrohlich, ja, das wurde hier auf ein bisschen niedlich runtergecrunched, es ist immer noch die Robocop-Musik. Die Musik des Levels, beziehungsweise des Außenlevels, kommen wir gleich zu, die ist wirklich fröhlich, tapsig und Pond, so habe ich es richtig gesagt, wiegt sich dabei im Takt. Der hat so eine Idle-Animation, man sieht ihn von vorne und dann wippt er so hin und her. Wir machen das hier gerade vor, bringt natürlich gar nichts im Podcast, aber unsere Schultern gehen rauf und runter, jeweils auf der anderen Seite. Und das ist wirklich, wirklich nett gemacht.
Es ist auch gut getimed. Also man könnte meinen, dieser Sound, diese Musik ist nur auf diese eine alte Animation komplett zugeschnitten. Also das sieht schon sehr, sehr passig aus, wie das da so zusammenspielt. Und du hast ja gerade das Intro nochmal erwähnt mit der martialischen Melodie, mit der martialischen Robocop-Musik. In diesem Intro wird ja auch die Geschichte erzählt und die ist ja auch bedrohlich. Es geht ja um die Gefahr, die jetzt da besteht für die Pinguine und die Kinder und Dr. Maybe und so weiter. Deswegen ist das natürlich sehr, ja, sehr viel dramatischer, auch im Sound zu hören. Und jetzt wird's halt fröhlich. Bisschen schwer nachzuvollziehen, weil die Stimmung ist ja eigentlich immer noch bedrohlich und jetzt geht die Mission ja auch erst los, aber ja. Mein Gott.
Aber hey, jetzt sind wir am Nordpol, an der Fabrik des Weihnachtsmanns.
Ja.
Und die Fabrik, die man von außen sieht, ist so eine Art Oberwelt.
Ja.
Also es gibt nicht so eine Oberweltkarte wie bei Super Mario World. Das ist alles weiterhin zweidimensional. Wir sehen alles von der Seite. Es bleibt im Jump'n'Run. Aber trotzdem ist es eine von zwei Spielebenen. Und wir bewegen uns vor diesem, sieht eigentlich ja auch eher aus wie ein Schloss, ne? Es sieht ja gar nicht aus wie eine Fabrik, es sieht eher aus wie ein Schloss. Warum die Fabrik vom Weihnachtsmann auch immer in einem Schloss ist, ist ja auch egal. Und in dieser Burg, in diesem Schloss sind Türen. Und diese Türen führen in die Level. Das ist vielleicht ein bisschen wie bei Castle of Illusion.
Ja.
Wo du auch Türen hast. Da kannst du es aber nicht beeinflussen, hier aber schon. Man kann über die erste Tür, das Ganze ist nämlich, auch wenn es eine Oberwelt ist und man sich frei bewegen kann, es ist trotzdem ein lineares Spiel, denn vor den Türen, die in die Level führen, sind Schlösser. Und auf den Türen sind Symbole, die einem so ein bisschen foreshadowingen, was in diesem Level sein wird.
Mhm.
Wenn wir also durch die erste Tür gehen, sind wir in der zweiten Ebene und die findet dann in der Fabrik bzw. im Schloss statt.
Insgesamt sind es 12 Türen bzw. Stages, die wiederum aus mehreren einzelnen Abschnitten bestehen und man kommt insgesamt auf satte 50 Level. Das ist sehr, sehr viel.
Ja.
Und diese Level sind auch sehr groß, da sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber.
Mhm.
Und zwischendurch treffen wir dann auch hin und wieder auf Bossgegner.
Aber nicht unbedingt in jedem Stage, also hinter jeder Tür. Also ich habe den ersten Bossgegner heute besiegt und der war hinter einer Tür. Du bist da reingegangen und direkt zum Bossgegner gekommen.
Ja, das scheint so ein bisschen random zu sein. Ich weiß nicht, ob und wenn ja, welches System sich dahinter verbirgt, aber ich habe es nicht so richtig durchschaut. Ich dachte erst nämlich, dass man nach jeder zweiten oder dritten Tür dann einen Bossgegner kommt, aber das stimmt nicht. Also es gibt insgesamt auch nur 5 davon, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe. Und bei 12 Türen müsste man ja theoretisch auf sehr viel mehr Bossgegner kommen. Das ist so ein bisschen unklar, wie das aufgebaut ist, finde ich.
Ja, da kommt unsere Expertise in diesem Spiel zur Geltung oder besser gesagt nicht. Du das Spiel über Jahre hinweg an Weihnachten immer mal ein bisschen weiterspielst.
Ja.
Ich, der das Spiel Anfang der 90er irgendwann mal durchgespielt hat und jetzt für diesen Podcast nicht weit genug gespielt hat.
Ja.
Also es möge uns verziehen sein, sollte da doch ein ganz ausgefuchstes Zählwerk drin sein. Wir haben das in unserem Spielen jetzt nicht erkannt. Sorry.
Nee, ich glaube auch übrigens, dass sich die Versionen da so ein bisschen unterscheiden. Tatsächlich nicht nur, was die Level angeht, die Reihenfolge und die Gestaltung, sondern auch das Prinzip, wann man hier auf welche Gegner stößt.
Mhm.
Verbunden sind diese Etagen des Schlosses übrigens mit Treppen und Stufen. Das heißt, wir müssen hier von unserer Rüstung und dem Verlängerungs-Stretching-Gimmick noch keinen Gebrauch machen und können hier erstmal uns ganz fröhlich durch die Etagen dieser Burg begeben, uns ein bisschen umschauen. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, es schneit.
Oh ja.
Wir stehen in einem Schneesturm und das ist toll, finde ich.
Ich finde auch, dass die Hubwelt, ich greife ein bisschen vor, die Hubwelt richtig toll aussieht.
Ja.
Du bist da am Nordpol und der Boden ist vereist oder voller Schnee. Und da ist diese blaue, blau-graue Burg, Schloss, eher ein Schloss als eine Burg. Das sieht schon schön aus. Hier mal eine Treppe und da mal eine Tür. Und das sieht einfach wirklich, wirklich schön aus. Der Himmel ist so ein bisschen, ist so ein Farbverlauf und dann wird er dunkel. Und wie du schon gesagt hast, es schneit. Es ist wirklich eine schöne Hubwelt.
Sie fängt dich direkt ein in so eine wohlig-warme, wollte ich gerade sagen, obwohl es im Schnee stattfindet, aber in so eine schöne, gemütliche Atmosphäre. Und das macht einfach Spaß, sich da aufzuhalten. Man trifft ja auch schon so auf die ersten Items, die man einsammeln kann. Man kann hier diese Burg besteigen und das finde ich auch nett zum Beispiel. Du kannst nicht nur die Treppen und Stufen benutzen, du kannst auch auf diese kleinen Vorsprünge und Türmchen drauf, also da kann man sich drauf bewegen, da kann man drauf stehen, das ist cool. Und was ich immer gerne gemacht habe, ist mich in diesem Schneesturm, meinem Expando-Anzug, in die Höhe zu schieben und dann hast du so einen witzigen Versatz von dem Schnee, der sich so von, oder eher auf der horizontalen Ebene bewegt. Ist ja so eine Art Schneesturm.
Und vertikal.
Und die Bewegung der Rüstung, die dann so durch diese Schneeflocken sich durchkreuzt. Und das hat so einen merkwürdigen Effekt irgendwie.
Das verschiebt sich komisch.
Ja, genau. Ja, irgendwas stimmt halt nicht.
Genau, genau.
Das ist so ein bisschen surreal. Also wenn man das hier in diesem Spiel so überhaupt sagt.
Ein bisschen großes Wort, aber ja, du hast schon recht.
Ja. Dann schauen wir doch jetzt endlich mal rein in so ein Level.
Oh ja, die erste Tür.
Das erste Türchen. Und die steht uns ja schon offen. In dem ersten Level werden wir natürlich auch mit der Steuerung konfrontiert, die wir hier erstmalig so richtig anwenden müssen. Die Steuerung ist relativ gewöhnlich und auch sehr einfach. Also wir bewegen uns mit dem Controller nach rechts und links und können springen und uns ducken. Apropos springen, den Sprung darf man ruhig als etwas floaty bezeichnen.
Etwas?
Also der ist gigantisch, der ist sehr, sehr hoch. Dieser Sprung ist wirklich unfassbar hoch, würde ich sagen.
Und langsam, floaty passt.
Ja. Also das fällt wirklich auf. Es ist wirklich weit weg von anderen Jump'n'Runs, die ich kenne. Man kann sehr, sehr hoch springen. Und daran kann man sich ein bisschen stören. Man kann sich aber auch dran gewöhnen. Also ich habe mich nicht dran gestört, aber ich kann verstehen, wenn man sagt, so, nee, da komme ich überhaupt nicht mit klar.
Ich habe mich schon jetzt beim Wiederspielen ein bisschen dran gestört. Es ist dadurch unpräzise. Die Sprünge sind zu hoch. Du kannst dich zwar im Sprung auch ein bisschen bewegen, aber es ist unpräzise.
Du kannst ihn aber auch ein bisschen dosieren.
Ja, ja, du kannst ihn dosieren, wenn du nicht gedrückt lässt, die Sprungtaste, genau. Dann springst du nicht ganz so hoch.
Genau, also das geht schon und ich finde, man kann da mit ein bisschen Übung ganz gut mit klarkommen. Wir können uns natürlich auch ducken, indem wir den Controller nach unten ziehen und dann verstecken wir uns quasi so ein bisschen in unserer Rüstung. Also wir ziehen den Kopf ein.
Wie eine Schildkröte.
Genau, wie eine Schildkröte. Und mit dem Feuerknopf, den einen, den wir da haben, damit aktivieren wir unsere Rüstung. Das heißt, der Mittelteil von James Rüstung wächst dann vertikal in die Höhe. Und zwar, wie ich vorhin schon sagte, bis quasi ins Unendliche, beziehungsweise bis er an ein Hindernis stößt, an dem es dann nicht weitergeht.
Und wenn das passiert, dann hält er sich daran fest.
Genau.
Und dann kann man sich an der Decke langhangeln. Der untere Teil des Körpers wird wieder in die Rüstung zurückgezogen und dann hangelt man sich an der Decke lang. Aber du hast gerade einen Feuerknopf gesagt. Für alle Nicht-Amigerianer da draußen, womit springe ich denn dann, wenn ich mit dem einen Feuerknopf, den ich habe, wenn ich damit die Rüstung lang mache?
Also wenn du dich im Jahr 1991 befindest und deinen Competition Pro in der Hand hältst oder deinen Quickshot oder so, dann wirst du mit dem, ich wollte gerade sagen, Steuerkreuz, mit dem Joystick nach oben in die Luft springen.
Und wie Sebo jetzt sagen würde, Kids!
Aufgepasst!
Damals war es tatsächlich auf dem Amiga so, in Jump'n'Runs gab es keinen oder oft keinen dedizierten Sprungknopf. Man musste mit dem Steuerkreuz oder noch eher mit dem Joystick tatsächlich nach oben drücken, um zu springen. Heutzutage die absolute Hölle.
Ja, heutzutage, also je nachdem, worauf man spielt, hat man es da ein bisschen einfacher. Ich habe es auf dem Amiga Mini gespielt und da gibt's auf dem Pad dann zumindest eine Doppelbelegung. Das heißt, eine der vier Feuertasten ist dann auch gleichzeitig der Sprung.
Weil es nach oben ist.
Genau.
Und du hast dann cool. Tatsächlich eine dedizierte Sprungtaste. Das ist dann schon sehr viel angenehmer zu spielen und sehr viel eher für den modernen Spieler spielbar.
Ja. Und diese Mechanik, die du gerade beschrieben hast, also dieses sich hochfahren und dann sich irgendwo dranhängen, das ist nicht nur praktisch, um sich zum Beispiel über Hindernisse zu hangeln, es macht auch Spaß. Also ich finde es ein super nettes und befriedigendes Moment, wenn du diese Expanding-Funktion nutzt und in die Höhe fährst. Das ist erstmal cool, das macht auch ein tolles Geräusch, das macht einfach Spaß. Und wenn du dann auch die Taste loslässt, dann schnuppt dir der Körper so hinterher und du hängst an der Decke. Das macht schon Bock. Also das macht man auch immer mal wieder im Spiel, einfach nur so, weil es geht und weil es Bock macht.
Das ist witzig.
Das ist eine ganz, ganz tolle Mechanik, die sie hier nutzen. Und James Bond ist natürlich auch nicht unbesiegbar. Darum hat er auch eine Rüstung an. Und wir haben daher am unteren linken Bildschirmrand so ein kleines Konterfei von ihm. Und da hält er so seine Hände in die Höhe. Und in der Handfläche der einen Hand liegen kleine Energiebalken. Das sollen Batterien darstellen für seine Rüstung. Also wie fit ist seine Rüstung noch? Wie viel hält er noch aus? Das sind am Anfang 3 Balken, die wir da in der Hand haben. Und in der anderen Hand zeigt er anhand seiner Finger, wie viel Leben wir noch haben. Beziehungsweise wird hier in diesem Spiel nicht von Leben gesprochen, sondern von Chancen.
Da fallen mir gleich mehrere Dinge ein. Zum einen, dass James Bond auf seinen Flossen läuft und seine Flossen als Arme benutzt. Okay, geschenkt. Aber woher kommen denn jetzt auf einmal die Finger?
Ja, also du stellst wieder Fragen.
Und was auch noch der Fall ist, es sind ja nicht nur seine Finger. Es ist auch sein Gesichtsausdruck, der verrät, wie viel Leben oder Chancen er noch hat. Er guckt nämlich so ganz zufrieden, wenn er alle 3 hat. Er guckt ein bisschen zerkniffen, angegriffen, wenn er nur noch 2 hat. Und er guckt schon ziemlich knatschig, wenn er nur noch 1 hat. Du kannst auch noch ein weiteres Leben dazu bekommen. Dann strahlt er übers ganze Gesicht.
Du kannst auch im Laufe des Spiels noch deine Energiebalken oder deine Batterien erhöhen, dass du mehr als 3 hast. Das können, glaube ich, bis zu 8 werden, wenn ich mich nicht täusche. Oder waren es 10? Also es können einige werden.
Ich glaube eher 8. Aber ja, das ist ganz cool. Es gibt nicht den klassischen One-Hit-Death der damaligen Zeit.
Gott sei Dank,
ja. Das finde ich sehr, sehr cool, weil das Spiel hat ja auch so seine Momente, wo es ein bisschen fies ist.
Ja, schon.
Zum einen, wenn du den Expander benutzt, diesen Anzug, ne, wenn du dich halt lang machst, dann kommt es nicht selten vor, dass über dir Spikes auftauchen. Wenn du die berührst, verlierst du eine dieser Batterien und du musst schon echt gute Reflexe haben, manchmal schon gute Reflexe haben, um dieses Verlängern abzubrechen, bevor du die Spikes berührst. Und eine Designentscheidung, die ich bei Jump'n'Runs ja generell verabscheue, bei Plattformern generell verabscheue, wenn deine Figur sich im vorderen Drittel des Bildschirms bewegt, je nachdem, in welche Richtung sie guckt. Mhm. Und das ist bei James Bond 2 leider der Fall. Du bist also immer eher an der Seite des Bildschirms in die Richtung, in die du auch läufst. Mhm. Und das finde ich ganz schrecklich. Dadurch siehst du viel zu spät, manchmal viel zu spät, dass dann Gegner auf dich zukommt.
Ja.
Und dadurch verlierst du unnötigerweise Batterien. Und dadurch kommt auch... Nee, warte mal. Ich greife schon viel zu weit vor. Das ist ja schon Fazit. Die Chance hebe ich mir für nachher auf. Lass uns nochmal über die Chancen sprechen, die eigentlich Leben sind.
Genau. Das ist nämlich auch etwas, was das Spiel ein bisschen anders macht. Es ist ein sehr, sehr friedfertiges Spiel, ein sehr kindgerechtes Spiel. Und die Sache, die hier ein bisschen anders funktioniert, ist, ich kann nicht schießen, beziehungsweise James kann nicht schießen. Es gibt keinerlei Projektile in diesem Spiel.
Das ist auch anders als im ersten Teil. Da hat er nicht wirklich Projektile, aber er kann schießen mit Luftblasen.
Ja, das ist ja ungefährlich.
Ja gut, er schließt ja seine Gegner ein und dann zerplatzen sie, wenn er gegen die Luftblasen kommt. Aber du hast ja nie die Möglichkeit, im ersten Teil zu schießen. Das hast du hier, wie du gerade sagtest, ja gar nicht.
Und es gibt noch nicht mal irgendwelche Items, die ich einsammeln könnte, die einem das Schießen ermöglichen, wie bei Mario oder sowas mit der Feuerblume. Es ist eher so ein bisschen wie bei Sonic. Ja, auch wie bei Mario, also um Gegner zu erledigen, muss ich draufspringen. Und hier muss ich während des Sprunges mit dem Richtungskreuz dann nach unten drücken.
Musst du nicht unbedingt. Du kannst auch so draufspringen, wenn du den Richtungsknopf nach unten drückst. Dann macht er ja den Schildkröten-Move und dann reicht ein Sprung auf den Gegner, um ihn aufzulösen, wie auch immer. Wenn du einfach nur so drauf springst, brauchst du auch bei einfachen Gegnern 2 Sprünge.
Okay, dann gibt's wahrscheinlich unterschiedliche Gegner, die einem das verzeihen oder nicht.
Das kann durchaus sein. Ich habe auch Gegner gehabt, diese Autos, diese Autobusse zum Beispiel. Da brauchst du auch in der geduckten Variante, also in dieser Schildkrötenvariante,
brauchst du auch mehrere Sprünge,
um die ins Nirvana zu schicken.
Ja. Es gibt dann in einigen Leveln noch Vehikel, mit denen wir uns bewegen können.
Ja.
Ja, das sind zum Beispiel Flugzeuge, das ist mal ein Auto, das sind mal Engelsflügel, mit denen ich dann in die Höhe fliegen kann. Oder, und hier macht sich so ein bisschen dieser etwas weirde Humor bemerkbar, es gibt eine fliegende Badewanne. Ja, also ich springe gegen irgend so ein Fragezeichen oder so eine Surprise-Box und da kommt dann tatsächlich eine Badewanne raus, mit der ich dann fliegen kann.
Ich habe die Badewanne jetzt in meinem Spieldurchlauf nicht gehabt. Ich habe das Auto, das Flugzeug und die Engelsflügel gehabt.
Ja, die Wanne kommt ein bisschen später.
Und Das ist alles super random. Mit dem Auto kannst du dann auch springen. Du bist geschützt, während du diese Fahrzeuge benutzt. Mhm. Zumindest bist du vor Gegnern geschützt. Du kannst halt einfach durch Gegner durchfliegen oder durchfahren. Mhm. Du bist allerdings nicht vor den Spikes geschützt. Mhm. Und du bist auch nicht gegen diese Poison-Flaschen geschützt, die in einigen dieser Fragezeichen-Boxen drin sind. Wenn du dagegen kommst, dann verlierst du allerdings keine Batterie, also keinen Lebenspunkt. Du fliegst nur aus dem Fahrzeug raus und kannst dann wieder in das Fahrzeug zurück. Wenn du allerdings einen Spike berührst, verlierst du auch noch eine deiner Lebenspunkte, eine Batterie.
Das ist ein bisschen wie bei Mario und Yoshi. Solange du auf Yoshi reitest und getroffen wirst, haut ja Yoshi auch erstmal nur ab, weil du verlierst keine Lebensenergie.
Genau.
Und genauso weird wie diese Badewanne gestalten sich auch die Level selber. Gucken wir doch endlich mal rein und beschreiben mal so ein bisschen, was wir da eigentlich sehen in so einem Level. Es bleibt knuffig, alles ist sehr bunt, sehr candy und sehr poppig und niedlich. Und da stehen überdimensionale Gegenstände rum auf quietschigen Hintergründen. Alles glänzt, überall sind Verläufe, also es ist ordentlich was los. Klingt so ein bisschen nach Augenkrebs und Epilepsiewarnung. Aber ich find's gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Es ist schon ein bisschen Augenkrebs.
Aber es ist nicht unspielbar dabei.
Nein, das ist es nicht, auf keinen Fall.
Also wenn ich mich an Zool zum Beispiel erinnere, da ist auch ganz viel los und es ist auch sehr bunt und candy, aber da erkenne ich nichts mehr. Ich finde, hier ist es immer noch so abgestimmt, dass ich noch mich ganz gut orientieren kann.
Ich mag ja tendenziell diese Farbverläufe des Amigas. Ich finde Farbverläufe in diesem speziellen Stil, wer viel Amiga gespielt hat, der wird wissen, was ich meine. Diese Farbverläufe, die halt in langen, dicken Linien im Prinzip verlaufen. Die mag ich sehr gerne, weil sie sehr typisch Amiga sind. Hier kommst du, zumindest in der Version, die ich gespielt habe, in den ersten Level, und überall sind so riesige Kroketten, und im Hintergrund sind durchsichtige, riesige Kroketten und einfach nur mega Farbverlauf. Und es ist schon anstrengend, sich das anzugucken die ganze Zeit. Aber ich gebe dir recht, der Vordergrund hebt sich gut genug ab. Du kannst immer noch gut erkennen, das ist ein Gegner, das ist etwas, auf das ich draufspringen kann, das ist eine Plattform. Und du raffst auch nach relativ kurzer Zeit, dass die rosa Kroketten, also sind ja irgendwie so fluffy Fell-Dinger, aber für mich sah das halt alles nach Kroketten aus. Dass diese rosa fluffy Kroketten, du kannst da zwar oben drauf springen, wenn du aber von der Seite gegenspringst, dann springst du nicht gegen, dann springst du da durch. Von der Seite kannst du durchgehen, von oben ist es aber fest. Und die beigen oder hellorangenen Kroketten, die sind komplett fest. So, solche Sachen, das lernt man ziemlich schnell in dem Spiel. Das macht das Spiel gut.
Also es ist nicht ganz so random gestaltet, wie man es auf den ersten Eindruck denken könnte. Es steckt schon ein Konzept dahinter, wie man mit diesen ganzen Elementen umzugehen hat.
Und genauso gibt's ja auch Figuren. Da gibt's ja, ich glaube, Nilpferde sind es, ne? Da gibt's dann ja auch welche, die sind rosa und da kannst du dann halt durchgehen. Du kannst zwar drauf springen, aber du kannst durchgehen und durch die, die hellorange oder beige sind oder so, die sind halt fest, da kannst du nicht durchgehen. Das, wie gesagt, macht das Spiel gut, das lernt man schnell. Und da habe ich dann auch das Gefühl, da hat sich dann der Designer was bei gedacht, bei der Levelstruktur, beim Levelaufbau. Manchmal wirkt es nämlich so, du hast es gerade schon gesagt, random. Aber in solchen Momenten denkst du dann, okay, ja doch, hier ist aber eine Struktur, hier wollte der etwas.
Wir dürfen ja auch immerhin nicht vergessen, dass wir hier in der Fabrik vom Weihnachtsmann sind.
Ja, und da muss es bunt sein.
Da muss es bunt und freundlich und quietschig sein. Und das ist auch genau das, was ich an dem Spiel so mag. Es ist plüschig und flauschig und fluffig. Also mir fallen gar nicht so viele Adjektive ein, die das vernünftig beschreiben würden. Das erinnert so ein bisschen an früher an so ein mit Teppich verkleidetes Badezimmer. Ja, erinnerst du dich an sowas?
Ja, ja.
Langflorige Teppichfliesen im Badezimmer. Das strahlt so eine sehr gemütliche, ungefährliche, freundliche Atmosphäre aus. Also mir macht's großen Spaß, da mich in diesen Leveln zu bewegen. Wir haben es gerade schon so weird genannt. Es ist ein bisschen LSD-Trip-mäßig. Also da gibt's riesige Teddybären und da gibt's die Badewanne. Und die Hintergründe sehen wirklich verrückt aus, wie in so einem bisschen weirden Albtraum vielleicht sogar. Auch so ein bisschen Disney-Anleihen, wo dann plötzlich so Kaffeetassen anfangen zu singen und solche Sachen, wo Gegenstände vermenschlicht werden.
Wo wir wieder bei Castle of Illusion sind, wozu ja auch der kindliche Aspekt des Spiels passt. Also dieser sehr Gewalt freie Aspekt des Spiels. Du kannst nicht schießen.
Ja.
Du hast in dem Fall keine Tries wie bei Castle of Illusion, sondern Chancen.
Ganz genau, ja.
Und weird sind dann ja auch irgendwie die Score-Items.
Ja.
Da hast du Burger, Schuhe, Kerzen, Früchte, Päckchen. Du hast aber auch manchmal Zähne, also so
Gebisse.
So, ja, so Gebisse.
Ja.
So, manche Sachen für mich total logisch in einer Weihnachtsschmiede, also in der Fabrik des Weihnachtsmanns. Aber dann hast du halt auch Sachen wie diese Zähne oder wie so ein Ankh, dieses ägyptische Kreuz.
Aber auch der Burger.
Der Burger, ja.
Hatte eigentlich nichts verloren, ne?
In Teilen auch weird.
Ja, niedlich auf eine Art und sympathisch, dass es so ein bisschen verspielt ist einfach. Das mag ich irgendwie ganz gerne daran. Und du hast gerade eben Castle of Illusion erwähnt. Ich habe gelesen, Chris Ware, der hat mal in einem Interview erwähnt, dass er sich während der Entwicklung mit Konsolenspielen beschäftigt hat. Der hat da das erste Mal Mario gespielt. Er hat sich auch mit Castle of Illusion beschäftigt. Das hat ihm auch total gut gefallen. Das kam aber erst so spät in der Entwicklung, dass er selber meint, dass es keine Auswirkungen oder keine Inspiration für ihn gewesen ist in diesem Spiel. Aber vielleicht war diese grundsätzliche Neigung zu diesem friedfertigen, niedlichen einfach vorher auch schon da.
Vielleicht ist es einfach ein friedfertiger, netter Typ.
Spoiler, ja.
Nicht so nett sind die Gegner, zumindest nicht wirklich, aber sie sehen nett aus.
Selbst die Gegner, ja.
Ja, sehen freundlich aus. Ich habe ja schon gesagt, du hast da so Omnibusse, du hast, das ist so ein bisschen von Alice im Wunderland geklaut, gefühlt. Du hast so Vögel, die aus Spielkarten bestehen. Du hast so eine Art Nutcracker.
Nussknacker?
Ja, genau.
Mhm.
Ja, ja, der auf Deutsch würde man Nussknacker sagen. Du hast aber dann auch, was dann echt komisch ist, so blonde Jungs, die in einem T-Shirt da rumlaufen und die passen überhaupt nicht da rein.
Nee, nicht so richtig. Seltsam und weird. Auf jeden Fall ist das aber alles sehr, sehr schön und detailliert ausgestaltet. Das fällt auch auf zum Beispiel, wenn so kleine Staubwolken entstehen, wenn James Bond sich schnell umdreht zum Beispiel. Also das sieht ganz, ganz toll aus. Oder es gibt so eine shaky Camera, wenn er aus der großen Höhe zu Boden fällt.
Oh ja, da gibt es auch so ein Plonk, so ein Geräusch.
Übrigens gibt es da keinen Energieabzug, glaube ich. Egal aus welcher Höhe du runterknallst.
Nee, gibt's
das ist
nicht.
Sehr, sehr angenehm, finde ich. Was wiederum unangenehm ist, haben wir vorhin noch nicht erwähnt, glaube ich, wenn ich mich mit meinem Expander lang mache und mich ein Vogel oder irgendein fliegendes Objekt berührt, also gegen meinen langgezogenen Körper fliegt, dann schnappt er wieder zusammen.
Aber du kriegst keinen Abzug an Lebensenergie.
Genau, das finde ich aber auch ganz okay.
Ja, ja, das ist absolut okay.
Also das sind alles so kleine nette Details oder zum Beispiel, wenn er über eine Brücke läuft, dann gibt der Boden so ein bisschen nach und ja, es macht Spaß, sich durch diese Landschaften zu bewegen. Also ich fand das sehr, sehr toll. Ansonsten gibt's hier noch so die üblichen Elemente, die man aus Plattformern kennt. Wir haben gerade schon diese Secret-Boxen erwähnt. Da können wir gegenhüpfen und aus den purzelt dann irgendwas heraus. Ein Score-Item, manchmal aber auch diese Poison-Bottles, die einem Energie abziehen.
Giftfläschchen.
Entschuldigung. Meistens sind es aber nur Score-Items oder Punktgegenstände.
Stimmt, das habe ich jetzt gar nicht, da habe ich dich gar nicht gerügt. Aber du mich vorher auch nicht, also
bleiben wir doch einfach dabei.
Ja, wir sagen jetzt ja auch Team 17, also.
Genau, wir lernen ja auch dazu. Wir kommen an so Spitzen vorbei, die wie Stalaktiten von der Decke hängen und wo wir nicht gegenspringen sollten.
Ja, die Spikes, die habe ich ja schon erwähnt.
Ah, die Spikes.
Unten gibt's ja auch, ne? Manchmal sind sie ja wie Stalagmiten aus dem Boden.
Ja, ja. Es gibt Abhänge, bei denen wir ordentlich Geschwindigkeit aufnehmen können, wenn wir runterrennen. Das kennt man auch schon aus Mario beispielsweise. Und man kann sie runterrutschen und Gegner aus dem Weg räumen, sofern sie sich da auf diesem Abhang befinden. Das ist auch etwas, was man so kennt aus diversen Jump'n'Runs.
Runterrutschen musst du dich schildkrötenmäßig zusammen, ne?
Genau, du musst auf der Schräge, also wenn es einen Abhang gibt, musst du den Steuer kurz nach unten drücken. Musst aber aufpassen, denn manchmal wartet am Ende irgendwas Fieses unten, ein Gegner, Spikes oder sowas. Und deswegen sollte man schon so ein bisschen mit Gefühl runterrutschen.
Ja, weil das ist ja wichtig zu sagen, wenn du die Gegner berührst, ohne in diesem Schildkrötenzustand zu sein, also außer du springst auf den Kopf. Aber wenn du da durchläufst, kriegst du halt auch einen Energiebalken abgezogen.
Also alles in allem ist es spielerisch nichts Unbekanntes, nichts, was man noch nie gesehen hätte. Und wenn wir jetzt mal von dem ersten Level ausgehen, dann ist diese Level nicht besonders groß.
Na, also meiner war ziemlich groß.
Okay, du hast es auf einem anderen System wahrscheinlich gespielt.
Ich habe die CD32-Version gespielt und das muss man, wenn man sich diese Spiele anguckt oder wenn man die Amiga-Version gespielt hat und jemandem gefällt das Spiel, dann kann der sich definitiv nochmal die anderen Versionen, die AGA, die CD32-Version, aber auch die Switch-Version angucken. Da ist der erste Level durchaus ein anderer als in der klassischen Amiga-Variante.
Und die habe ich gespielt. Und da ist dieser erste Level so ein bisschen Tutorial-like. Das
auf jeden Fall.
Der ist nicht so groß, der ist relativ linear und auch nicht besonders schwer. Aber was gibt's denn jetzt hier eigentlich zu tun? Also in Super Mario wissen wir, wir haben Zeit, in der wir so ein Level durchspielen müssen und wir müssen am Ende bis zur Burg kommen oder die Prinzessin befreien. Was haben wir denn hier zu tun?
Hier müssen wir die Pinguine finden. Über den Level verteilt sind so und so viele Pinguine. Wir müssen jeden Pinguin finden und am Ende gibt's einen Ausgang oder manchmal auch mehrere.
Genau, ja.
Das ist so ein kleiner Pöller mit so einer roten Kugel drauf. Und wenn wir alle Pinguine gefunden haben, dann blinkt diese Kugel rot. Vorher kommen wir nicht raus. Und das ist dann nämlich auch ganz anders als bei Super Mario. Super Mario, klassisch von links nach rechts laufen. Diese Level sind durchaus so gebaut, dass man halt auch wirklich in die Höhe muss. Also dieses Verlängern deines Körpers wird manchmal wichtig. Du musst das benutzen, um nach oben zu kommen, um an die anderen Pinguine ranzukommen, um den Ausgang zu öffnen im Prinzip.
Denn vorher kommst du nicht raus. Und die Herausforderung ist dann manchmal auch einfach die, dass man diesen Ausgang erstmal finden muss. Das ist jetzt hier in diesem ersten Level oder in den ersten Leveln grundsätzlich nicht so wahnsinnig schwierig, die findet man schon, aber in späteren, größeren Levels, wo es durchaus auch ein bisschen verzweigter und unübersichtlicher ist, da kann es schon mal ein bisschen dauern, bis man diese Ausgänge findet, auch wenn man alle Pinguine befreit hat. Insofern wird das Spiel, je weiter man hier in der Progression fortschreitet, auch nicht unbedingt spielerisch sehr viel schwerer, aber es wird komplexer im Sinne von verzweigter. Also das könnte dann auch so ein bisschen die große Schwäche des Spiels sein, die es sehr langwierig werden lässt.
Das sieht man ja an deinem Spielstil, ne? Einmal pro Jahr für ein paar Tage, 2, 3, 4, 5, 6 Level machen, Stages und dann bis nächstes Jahr nicht mehr anfassen.
Ja, das stimmt. Aber es hilft auch ungemein, um wieder reinzukommen. Also man verlernt es nicht unbedingt und muss sich nicht lange mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, die man vielleicht vergessen hat in der langen Zeit. Es gibt zwar so ein paar abwechslungsreiche Gameplay-Elemente, da gibt es zum Beispiel so ein Upside-Down-Level, das finde ich ganz witzig, in dem alles richtungsverkehrt funktioniert, das heißt Springen funktioniert auf einmal mit der Taste nach unten und nach links rennen heißt nach rechts steuern. Das ist ganz lustig, kann ein bisschen irritieren, aber finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Es gibt selbstscrollende Level, in dem man zum Beispiel auf so einem fahrenden Zug rumrennt. Es gibt Bonus-Level, aber ansonsten ähneln sich die Level nicht gestalterisch, aber spielerisch schon sehr stark und das kann schon mal so ein bisschen ermüdend sein und auch die Bossgegner zum Beispiel, die werden ja auch nicht wirklich schwieriger. Also ein bisschen schon, klar, die verändern ihre Bewegungsmuster und sind ein bisschen anders zu bezwingen, aber so richtig knifflig ist da eigentlich keiner.
Also der erste, ich nehme mal kurz durch, ein wütender Teddybär, Big Ted, der war sehr einfach. Wer da hinkommt, der kriegt den hin. Der zweite ist dann ein wild gewordenes Auto, Car Wars heißt der. Das sieht man wieder, dass der Chris gerne Wortspiele mag, Car Wars.
Filme mag er auch.
Ja, genau. Dann gibt's die Herzkönigin, die Queen. Es gibt zwei doppelte Ballerinas, an die kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
Das sind so sehr propere, füllige Damen, so Zwillinge.
Und am Ende gibt's natürlich den bösen Schneemann, Snow Business.
Auch geil.
Und das ist dann, wie sich herausstellt, der finstere Dr. Maybe.
Ja.
Ich habe übrigens ganz falsch abgespeichert, dass man am Ende gegen eine böse Variante des Weihnachtsmann kämpft. Hm. Und das ist dann Dr. Maybe.
Nee, tatsächlich. Der Weihnachtsmann ist ja geflohen, wie wir herausgefunden haben. Und wenn der Dr. Maybe besiegt ist, wollen wir das schon spoilern?
Warum denn nicht? Das ist ein altes Spiel.
Dann kommt zumindest der Weihnachtsmann wieder und alles wird gut. Und
vielleicht habe ich das aus irgendeinem anderen Spiel. Oder ich habe es einfach falsch abgespeichert. Ach, wer weiß das schon. Was ich ein bisschen schade finde, du hast das ja schon vorhin kurz gesagt. Es gibt ja keinerlei Entwicklung. Sprich, keine Level-Ups oder irgendwelche Sachen, die man einsammelt, durch das man schießen kann oder durch das man höher springt. Nein, du kannst ja jetzt schon so springen. Pond bleibt, wie er ist, ab Level 1 bis Level 50.
Und auch das könnte sich eventuell auch negativ auf die Motivation auswirken. Kann aber auch vielleicht genau der Reiz sein, wie man an mir sieht, der jahrelang an dem gleichen Spiel rumspielt. Also, dass man keine große Lernkurve hinlegen muss. Also das ist wirklich sehr einfach zu verstehen und wenn einem das Spaß macht, immer wieder neue, bunte und wirklich schöne Level zu entdecken. Wenn einem das ausreicht, witzige Referenzen an irgendetwas zu entdecken, dann muss man sich da nicht unbedingt dran stören, dann kann das auch so Spaß machen. Also ich fand die fehlende Progression da jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich fand es schon okay. Ich hätte mir manchmal so ein bisschen mehr Kreativität in der Charaktergestaltung gewünscht, also dass man sich nochmal so ein Kostüm wie Mario oder sowas zulegen kann oder irgendetwas, irgendwas, was ein bisschen anders nochmal funktioniert.
Vielleicht, ja genau, vielleicht in Verbindung mit einer Distanzwaffe oder mit, doch, eine Sache gibt es, natürlich die Flügel, die man am Ende des Levels wieder verliert, also man nimmt die nicht mit, aber trotzdem irgendwie noch ein bisschen mehr,
ja, so,
dass dem Ganzen noch ein bisschen mehr Fleisch gibt.
Mir fallen gerade zum Beispiel noch diese Kanonenkugeln ein. Also es gibt in einer Welt so Kanonenrohre, in die ich mich reinzwängen kann, die mich dann in die Höhe schießen.
Ja.
Finden jetzt auch nur an einem Punkt statt, die kann ich nicht mitnehmen oder irgendwie sowas. Aber ist nochmal so ein kleiner Twist wenigstens in der Spielbarkeit, die hin und wieder zumindest auftaucht. Aber
Trampoline gibt's auch.
Ja, stimmt, Trampoline.
Die haben da schon nochmal ein bisschen Abwechslung für die gleiche Sache. Du musst nach oben, wie kommst du nach oben? Du könntest da unten die Flügel hinpacken, kommst nach oben. Du könntest da unten das Flugzeug hinpacken, kommst nach oben. Du könntest springen, weil du sehr hoch springen kannst, kommst du nach oben. Du könntest dich lang machen, kommst du auch nach oben. Nein, was haben sie gemacht? Sie haben nochmal diese Kanone sich ausgedacht, sie haben sich nochmal ein Trampolin ausgedacht. Da passiert nochmal ein bisschen was. Ja, es ist nicht komplett repetitiv, das Spiel.
Es ist zurückhaltend, sehr genügsam mit dem, was es einem gibt. Und mir wurde trotzdem nicht langweilig dabei. Ich hatte da eher Spaß an diesem Explorativen in den Levels, also diesen Ausgang tatsächlich zu finden. Und oft war es zum Beispiel so, dass, du hast ja von die Höhe der Level angesprochen, die sind manchmal wirklich sehr, sehr hoch. Und manchmal kommst du auf der Horizontalen nicht weiter. Das heißt, es muss irgendwie nach oben gehen und es gibt keine Plattform. Das heißt, du musst dich jetzt erstmal mit deiner stretchigen Teleskoprüstung nach oben schießen, um dir einen Überblick zu verschaffen. Wo ist denn hier vielleicht noch irgendeine Plattform in der Höhe, an die ich mich klammern kann, wo es dann vielleicht weitergeht? Das, finde ich, macht dann schon wieder Spaß zu rätseln, zu entdecken und auch der Umstand, dass es einfach so friedfertig ist und überhaupt keine Projektile gibt, es kann nicht geschossen werden. Also irgendwie finde ich es auch ganz cool.
Es gibt
also
schon Projektile, die Gegner, also da gibt es diese Kanonen in den Wänden und in den Decken.
Die schon, aber ich selber kann keine Gewalt in Anführungszeichen ausüben. Und das meine ich so mit dem Reduzierten. Man hat nicht viele Möglichkeiten, aber trotzdem schafft es das Spiel irgendwie, mich schon seit Jahren zu begeistern. How Long to Beat sagt übrigens, es sind 7 Stunden, die man so im Schnitt braucht, um das Spiel durchzuspielen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht jetzt.
Mal gucken, ob du noch 7 Jahre kommst, wenn du jetzt beim Endgegner lange genug wartest. Oder machst du das dieses Jahr? Machst du es dieses Jahr?
Ich weiß es nicht. Mein Dilemma ist auch, ich habe begonnen vor Jahren auf dem Raspberry Pi und dort natürlich auch entsprechend meine Spielstände gespeichert und bin eigentlich heilfroh, dass ich das Teil nicht mehr benutzen muss, weil ich meinen Amiga Mini habe. Da habe ich aber die Spielstände nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Spielstände kompatibel sein werden.
Wahrscheinlich nicht.
Hab aber auch noch weniger Lust, nochmal von vorne anzufangen. Aber auch keine Lust habe ich, den Pi nochmal anzuschmeißen, denn der ist so unkonvenient im Vergleich zu dem Amiga Mini. Also
ja,
wer schon mal Amiga-Spiele auf dem Pi gespielt hat, ich nutze da die Recalbox, der weiß, was ich meine. Na, mal gucken. Also
für andere Systeme ist der Pi ja super.
Ja, ja, ja.
Aber für einen Amiga, da ist man wirklich froh, dass man den Amiga Mini hat.
Ja. Also mal gucken, ob ich mich da nochmal ranwage. Ich würde ja von mir behaupten, ich hab's durchgespielt. Hey, ich muss noch den Endgegner besiegen. Hätte ich geschafft.
Ja, aber hast du nicht.
Na, mal gucken. Vielleicht
das wird auf ewig ein Fleck auf deiner ansonsten komplett weißen Weste der durchgespielten Spiele sein.
Vielleicht muss ich mir doch nochmal auf ein Mini geben.
Dann musst du es nochmal ganz von vorne anfangen.
Ach okay, ist ja schon Jahre her, dass ich es
angefangen habe. Ja, ist Jahre her und hey, 7 Stunden. Das machst du doch an einem Weihnachtsabend.
Ja, das
die Kinder
eigentlich
sind in ihrem Zimmer, spielen mit ihren Klamotten. Die Frau schaut sich im Spiegel die ganze Zeit das neue Geschmeide an, was du ihr geschenkt hast. Und du hast 7 Stunden Zeit, einmal den Robocop durchzuspielen. Los,
der hat Zeit. Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich das tatsächlich.
Geschmeide ist übrigens ein schönes Wort.
Es gibt laut Handbuch 8 Missionen. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie das alles so zusammen matcht. Also es gibt 50 einzelne Level. Es gibt 12 Türen, wie wir festgestellt haben.
Und 5 Gegner.
Im Handbuch sind 8 Missionen beschrieben. Wir vertrauen einfach mal darauf, dass es da irgendeine Formel gibt, die das zusammenfügt. Zumindest sind diese Missionen alle thematisch so ein bisschen geklammert. Das zeigt sich ja auch schon an diesen kleinen Vorschau-Items, die du vorhin schon an den Türen erwähnt hast. Und das zeigt sich vor allem dann aber in der visuellen Präsentation dieser Level. Und im Handbuch haben diese Missionen auch lustige Namen. Also die erste Mission zum Beispiel, die wird als ein sportlicher Hecht benannt. Ich habe da als alter Bond-Fan natürlich auch sofort an Bond gedacht, und zwar an Diamantenfieber, als Penny O'Toole zu Bond sagt, sie sind ein ganz toller Hecht für mich, in der deutschen Übersetzung
zumindest.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Übersetzer des Handbuchs auch an Diamantenfieber gedacht haben. Zumindest ist es ähnlich albern.
Tja, das kannst du jetzt sagen, als ebenfalls alter Bond-Fan. Im Englischen heißt die erste Mission A Sport to Catch a Mackerel.
Vielleicht sagt Penny O'Toole das auch im Englischen.
Irgendwie glaube ich das nicht.
Wahrscheinlich nicht. Wie dem auch sei. Diese erste Stage ist auf jeden Fall voll mit irgendwelchen sportlichen Elementen, also mit überdimensionalen Turnschuhen, mit großen Tennisschlägern oder Golfschlägern, auf denen man rumrennen muss. Also alles ist so ein bisschen an dieses Sportthema ausgerichtet.
In der zweiten Mission, die heißt im Deutschen komisch kuschelige Stofftiere und Kanonen, vielleicht Tennisschläger und Kanonen.
Möglich.
Wer das nicht kennt, das ist eine alte Fernsehserie mit Bill Cosby.
Ja.
Da besteht alles aus Plüsch oder Plüschtieren, sogar die Gegner. Hier gibt es dann erstmals das ganz nette, abwechslungsreiche Element, was wir eben gerade schon beschrieben haben, nämlich das Kanonenrohr. Da springt man rein und wird nach oben geschossen. Fand ich ganz cool, dass man die Höhe des rausgeschossen werdens mit der Sprungtaste nochmal erhöhen kann. Teilweise muss und teilweise muss man vorsichtig sein. Ich hatte eine Stelle, da wurde ich nach oben geschossen und über dem Punkt, wo ich auf eine Plattform kam, gab es noch einen weiteren Ort, wo ich hin konnte, wo Bonusgegenstände waren. Aber über diesem Ort waren Spikes.
Ah, okay.
Wenn ich also zu doll auf den Feuerknopf gedrückt habe, um zu weit nach oben mich hab schießen lassen, dann bin ich gegen die Spikes geflogen. Also da musste man schon abpassen,
wie
man dahin kam. Das war ein bisschen fies.
Also siehst du, es gibt auch im Rahmen dieser einfachen Möglichkeiten durchaus noch herausfordernde Momente.
Ja, ja, auf jeden Fall. In weiteren Missionen dreht sich's dann um Süßigkeiten oder Technik. Also da gibt's dann Zahnräder, Autos, Schrauben und so weiter. Es gibt eine Welt, wir haben es gerade auch schon erwähnt, das Badewannensetting. Da gibt's dann viele Blubberblasen, in denen man dann auch die bereits erwähnte Badewanne findet. Es gibt ein Level mit Brettspielen und.
Eben alles, was in eine gut sortierte weihnachtliche Spielzeugfabrik passt. Auch die Gegner übrigens sind teilweise entsprechend den Themen angepasst. Das heißt, es gibt Kuscheltiere, es gibt Lebkuchenmännchen, es gibt Spielkartenfiguren und so weiter. In der Candy Stage, wo es viele Süßigkeiten gibt, da läuft zum Beispiel auch Bertie Bassett herum. Weißt du, wer das ist?
Ja, von den englischen Weingummis.
Genau.
Da gibt's auch, ach, die saure Variante habe ich früher sehr gerne gegessen.
Also dieses Männchen, was aus diesen ganz typischen Lakritz-Konfekten besteht, diese Ringe mit Lakritz in der Mitte. Da gibt's so ein britisches Maskottchen, der heißt so, der rennt da auch teilweise rum.
Tja, und an dieser Stelle, wenn es ums Essen geht, dann würde Philippe definitiv der Mann für unsere gewissen Stunden sein.
Oho.
Und in unserem nächsten Thema in diesem Podcast, mega Überleitung übrigens, ich muss mich selber loben, wäre auch Philippe alias Dr. Music angebracht, aber wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, sind die anderen vergleichsweise still heute. Also müssen wir wieder selber was zu Musik und dem Sound sagen. Wir haben ja vorhin schon kurz die Musik angesprochen.
Ja.
Robocop und den Soundtrack von diesem Spiel hier. Der Composer war Richard Joseph oder Joseph, ich bin mir nicht ganz sicher. Und der hat echt an einem Arsch voll bekannter Spiele mitgearbeitet.
Ja.
Also sorry, wenn ich das so profan sage, aber wenn man sich auf Moby Games mal seine Diskografie anguckt, da sind Titel dabei. Also klar, die ganzen James Bond Titel, mir sage ich
da war's wieder.
Die ganzen James Pond Titel sind damit dabei. Der hat aber auch an so Titeln wie Mega Blast oder Gods, der hat an Cannon Fodder mitgearbeitet.
Da war Moonstone mit dabei, da war Megalomania mit dabei, Lure of the Temptress, WizKid, Sensible Soccer, am zweiten Teil von Chaos Engine, also wirklich, wirklich viel Zeug, das der Mann gemacht hat.
Und Hexenküche, das hattest du mal in einer Halloween-Folge dabei.
Ja, das stimmt. Cauldron, ja. Das kommt dann eher so aus sehr frühen Tagen. Street Surfer, das hatte ich auch mal dabei, in einer Musikfolge tatsächlich. Wenn du dich erinnerst, das war das Spiel, wo die Geschwindigkeit des Skateboardfahrers an die Musik geknüpft war. So
ja, C64-Titel. Ja, erinnere ich mich.
Auch von ihm. Also wirklich ein sehr, sehr renommierter Mann. Leider schon verstorben.
Ja, das ist leider so. 2007 ist er gestorben. Der Soundtrack an sich ist sehr weihnachtlich.
Ja.
Er ist sehr fröhlich. Er ist aber auch ganz schön zusammengeklaut. Denn die Weihnachtsmusik ist halt auch zum Teil echte Weihnachtsmusik. Mhm. Wir haben ja schon gesagt, dass das Robocop-Thema ganz klar verwurstet wurde von Basil Poldoris. Das müssen wir eigentlich auch mal ganz kurz einspielen. Wir müssen mal ganz kurz diesen Vergleich einspielen. Ja, das ist doch sehr, sehr deutlich, oder?
Ja, also wenn man es jetzt gar nicht, ja, das ist schon hörbar, doch.
Aber trotzdem finde ich den Soundtrack gut, der passt gut zum Spiel, der ist gar nicht, ja, vielleicht ist gar nicht übertrieben, aber nur sehr selten nervig.
Ja, finde ich auch. Keine groß arrangierten Stücke, die man da zu hören bekommt.
Ja, man braucht jetzt kein iMuse dafür.
Nee, aber es hat mich auch nicht gestört. Ich weiß auch nicht genau, wie viele Tracks es insgesamt sind. Gefühlt sind es nur 3 verschiedene, wahrscheinlich sind es ein paar mehr, aber ich fand die eigentlich alle auch sehr, sehr stimmig zu der gesamten Spielatmosphäre.
Ja, so, und da wir ja nicht Dr. Music sind, sagen wir jetzt auch gar nicht viel mehr zu der Musik, gucken uns aber noch mal ein bisschen die Entstehung des Spiels an.
Genau.
Da ist, und den haben wir ja schon ein paar Mal heute genannt, Chris Sorrell vornehmlich zu nennen. Der hat das Spiel erfunden, der hat James Pond erfunden, also die Figur James Pond. Chris wurde 1972 in Derby in Großbritannien geboren und ist, wie so viele aus seiner Zeit, über das Programmieren eigener Spiele in die Spieleindustrie reingerutscht. Mit 11 Jahren, also 1983, da hat er damals seinen ersten Computer bekommen, das war ein Atari 400. Der war in den USA ziemlich populär, in England aber gar nicht so verbreitet, im Gegensatz zum ZX Spectrum oder dem C64, also wie auch immer er da an den Atari 400 gekommen ist. Der war ziemlich angetan von frühen Klassikern, Miner 2049er zum Beispiel oder Pole Position, Donkey Kong oder Star Raiders, was ihn bald darauf inspirierte, eigene Spiele entwickeln zu wollen. Allerdings erschien ihm das Entwickeln in Basic nicht besonders aussichtsreich und darum lernte er Assembler und stieg schließlich auch auf den C64 um. Und da hat er dann seine ersten richtigen Spiele entwickelt. So entstanden auf besagtem C64 dann auch während seiner Schulzeit viele Demos und halbfertige Spiele. Das hat er nur so zum Spaß gemacht.
Genau, aber er wollte eigentlich schon immer professionell und kommerziell Spiele entwickeln und in die Spieleindustrie rein und hat daher die Schule möglichst schnell wieder verlassen, um irgendwie in die Branche zu rutschen.
Verrückt.
Und zu der Zeit hat er dann auch schon einen Amiga gehabt, den er allerdings erstmal nur zu Grafikzwecken benutzt hat, Deluxe Paint und sowas. Zum Programmieren musste immer noch der C64 herhalten. Und zu der Zeit arbeitete er am Wochenende nebenbei in einem Computerladen bei Gordon Harewood Computers in der Nähe seines Heimatortes. Und da hat er einen Typen kennengelernt namens Steve Beck, der später für das Map-Design von Robocop übrigens auch mitverantwortlich werden sollte. Und der hatte als Programmierer auf dem C64 und dem ST und dem Amiga schon so einige Titel veröffentlicht und war immer auf der Suche nach mehr freiberuflichen Grafikern für seine Projekte. Und durch Steve kam dann auch der Kontakt zu Millennium schließlich zustande, die damals allerdings auch noch gar kein großes Unternehmen waren und nur so aus einer Handvoll Leuten bestanden, sodass man in der folgenden Zeit sehr eng zusammenarbeiten konnte und sich gut kennenlernen konnte. Also wenig Leute, kleiner Laden. Da ging sowas noch. Und zu dem Zeitpunkt war Steve Beck gerade auf der Suche nach jemandem, der ein Artwork produzieren sollte für das Beat'em'up Spitting Image. Und da wurde er schließlich bei Chris fündig, der Grafiken erstellt hat für das Spiel in Deluxe Paint 2 auf dem Amiga 500. Und das Spiel wurde dann schließlich auch sein erstes kommerzielles Projekt, an dem er mitgearbeitet hat.
Ja, aber kein gutes Spiel, ne? Und Beat'em'up ist schon sehr hochgegriffen. Ich habe mir das in Vorbereitung mal angeguckt. Spitting Image gab es ja auch in Deutschland, das hieß hier Hurra Deutschland. Mhm. Das waren so Gummipuppen, wer Genesis-Fan ist und den Videoclip zu Land of Confusion kennt, der kennt zumindest eine ganze Handvoll Figuren aus Spitting Image. Das waren so Gummihandpuppen, die berühmten Leuten karikaturistisch nachempfunden waren. Und dieses Spiel, das sieht gar nicht schlecht aus. Das ist gar nicht schlecht, was die Grafik anbelangt, sah aber spielerisch wirklich nach ziemlichem Müll aus.
Ich habe es mir nie angeguckt. Also ich kenne Screenshots und ich kenne natürlich Hurra Deutschland, aber das Spiel selber habe ich mir nicht angeschaut.
Ja, aber Land of Confusion kennst du, das Video.
Ne? Definitiv, ja. Vielleicht muss man noch erwähnen, dass es sich bei Hurra Deutschland auch um eine Polizsatire gehandelt hat. Spitting Image natürlich auch. Ja. Zusammen mit Tim Koop haben die beiden, also Chris Sorrell und Steve Berg, dann 1989 das Unternehmen Vector Dean gegründet und es entstanden dann Spiele wie Dogs of War zum Beispiel, Bad Company oder Fire and Brimstone.
Als ich da gerade Fire End gelesen habe, habe ich sofort nach dem Eis gesucht, aber dann kam Brimstone. Ah, ich war ein bisschen enttäuscht.
Das kann ich verstehen. Und wir können hier eigentlich noch nicht so richtig von Unternehmen sprechen. Also die Firma hatte ihren Sitz damals zunächst noch in Chris' Gästezimmer und zog dann irgendwann eine Etage höher in einen, wie er mal sagte, schmuddeligen Raum mit Blick auf einen Gebrauchtwagenhändlerparkplatz. Nur um das mal so ein bisschen einzuordnen.
Ja, aber guck mal, da hätte auch was draus werden können. Apple wurde in einer Garage gegründet, also.
Na, hier ist ja auch so ein bisschen was draus geworden. Also.
Ja, aber nicht Apple.
Ja, nicht ganz. Dogs of War, habe ich gerade erwähnt, war in der Konstellation ihre erste Arbeit und entstand, wie man lesen kann, sehr schnell und vor allem aus Geldgründen. Also die brauchten erstmal so ein bisschen finanzielle Grundlage für ihr Business. Und bisher hatte Chris also nur Grafiken erstellt, wo er doch im Herzen eigentlich auch Entwickler gewesen ist. Und das sollte sich ändern, als er bei der Portierung von einem Spiel namens Hercules auch als Programmierer beweisen konnte, dass er was drauf hat. Und das war eines von Steve Becks frühen C64-Spielen, das dann unter dem Titel Yolanda auf dem Amiga und dem ST veröffentlicht wurde. Und in dieser Doppelrolle, also als Grafiker und Entwickler, entwickelte er dann 1990 quasi ein Autorenspiel, nämlich James Bond Underwater Agent, den ersten Teil der Reihe für den Amiga. Und Autorenspiel deshalb, weil er hier im Prinzip alles allein gemacht hat. Also das gesamte Spieldesign, die Grafiken und Sprites, sogar Teile der Soundeffekte, aber eben auch die Entwicklung selber.
Aber nicht die Musik.
Die wurde auch hier schon abgegeben an unseren Freund Richard Joseph oder Joseph, der damals ja hauptsächlich für den C64 und den Amiga und den ST komponiert hat. Steve Beck, der trat hier eher so als Mentor und Ideengeber in Erscheinung, also als Sparringspartner für Chris in der Entwicklung.
Übrigens, den Namen James Pond, der stammt von Millennium-Geschäftsführer Michael Hayward und den fanden alle so schlecht, dass er schon wieder gut war.
Ja, das finde ich irgendwie ganz charmant. Wir hatten ja vorhin schon diese Wortspiele angedeutet. Das kann ich mir schon vorstellen, wie dann in so einer Runde einfach so ein Ding mal hingeworfen wird und dann bleibt es einfach so. Obwohl er von dem Namen eigentlich gar nicht so angetan war von Anfang an. Weißt du warum?
Weil er das total anbiedernd fand. Und wenn man so darüber nachdenkt, dann haben wir Mario und Sonic und James Bond, dann sticht James Bond sehr heraus.
Ja, das stimmt.
Darum kann ich den ersten Gedanken von Chris Sorrell total verstehen. Aber je länger er diesen Namen vor Augen gehabt hat, desto mehr hat er das Potenzial dieses Namens gesehen. Und es ist ja auch so, wir haben das ja am Anfang schon gesagt, dass der Appeal dieses Spiels auch ganz viel von dem Namen kam. Wir waren James Bond-Fans als Kids und dann haben wir James Bond gesehen und haben gedacht, ja, das müssen wir uns angucken. Ein Fisch als Bond-Parodie. Wie geil ist das denn?
Ja, wir wissen ja auch, dass er Fan von Wortspielen gewesen ist. Also insofern, ich habe aus seinem Munde auch mal den Namen Bubble 07 gehört.
Das fand ich auch ganz lustig. Das ist auch nicht schlecht. Bubble 07 ist gut.
Obwohl, ob er es gesagt hat, ich bin mir gerade nicht sicher. Also zumindest habe ich es während der Recherche irgendwo aufgeschnappt.
Ist Bubble 07 gut. Ist super, ja. Bubble 07 ist gut. Und um das Namenspaket voll zu machen, gab es natürlich Robocod. Und auf diesen Namen kam Chris Sorrell dann selber, also den wird er dann wohl gut gefunden haben. Und auf diesen Namen kam er, nachdem er sich den Film, also Robocop von Paul Verhoeven mal wieder angesehen hat. Und er fand Robocop ausreichend lächerlich für eine gelungene Parodie.
Aber wir sind ja eigentlich noch am Anfang der ganzen Geschichte und im Grunde noch bei der Entwicklung von Underwater Agent, also dem ersten Teil. Das hat in der Entwicklung gerade mal etwa 7 Monate gebraucht. Und das Spiel wurde unter anderem später von Electronic Arts und Millennium Interactive veröffentlicht, war auch einigermaßen erfolgreich, so dass es in der Folge auch einen Port fürs Mega Drive bzw. Genesis gab. Übrigens gilt dieser Port auch als die erste Zusammenarbeit mit EA in Europa, also fürs Mega Drive.
Okay, EA streckt seine Fühler nach Europa aus, beziehungsweise hält seine Flosse in europäisches Wasser.
Ein Jahr später erschien dann auch endlich unser Nachfolger, Codename Robocod, an dem Chris Sorrell wieder die gleiche Rolle einnahm, als Grafiker und Entwickler, Steve Beck aber zumindest fürs Map-Design verantwortlich war. Und auch hier war der Entwicklungszeitraum relativ sportlich. Also gerade mal 8 Monate hatten sie Zeit, die Mega Drive-Version umzusetzen. Also in dem Fall nicht Chris selbst. Das hat für den Port der Simeon Pashley übernommen, der übrigens auch für das etwas makabere Ende im Spiel verantwortlich ist, das man zu sehen bekommt, wenn man Game Over ist. Kennst du's?
Ich habe es dann ja damals wahrscheinlich gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern.
Ja, das ist schon ganz witzig. Da liegt James Pond dann tot auf dem Eis im gleichen Setting, wie wir das schon im Intro gesehen haben. Und da kommt dann ein Pinguin vorbei und schnappt sich den toten Pond und schleift ihn so hinter sich her und pfeift noch so ein paar seiner Freunde zu sich und sagt zu ihnen übersetzt, hey, kommt her, es gibt Räucherhering zum Dinner oder irgendwie sowas. Das ist schon ganz lustig.
Das ist ganz schön grausam.
Das ist wirklich grausam. Also im Vergleich oder im Kontrast zu diesem ganzen niedlichen, kindlichen ist das wirklich etwas verstörend, finde ich. Konnte ich mich gar nicht dran erinnern.
Wahrscheinlich haben die Leute gedacht, na komm, 50 Level, das sieht eh nie jemand. Machen wir mal richtig fies am Ende.
Ja, wahrscheinlich. Bei der Entwicklung hatte Chris sehr, sehr viele Freiheiten, konnte sich da wirklich austoben. Es lag mit Sicherheit auch an dem guten Verhältnis zu Millennium, das man jetzt ja schon einige Jahre gepflegt hatte. Das heißt, da konnte er seine Passion nochmal so richtig ausreizen. Und selbst den Umstand mit dem Product Placement, den wir vorhin erwähnt haben, war er cool, er hat das relativ gelassen genommen, obwohl die Anweisung, das mit aufzunehmen, wohl erst relativ spät in der Entwicklung mit reinkam und ihn so ein bisschen in die Bredouille gebracht hat, aber fand es dann am Ende sogar ganz passend irgendwie für das Spiel und war da, wie gesagt, fein mit. Ganz witzig dabei ist, dass die Amiga-Version ja eigentlich die Hauptversion gewesen ist, die entwickelt wurde. EA, also die Publisher für die Mega Drive-Variante, aber schon ihren Port vorher haben wollten. Das heißt, die mussten sich dann während der Entwicklung für die Amiga-Variante ein bisschen ranhalten, damit sie vor ihrer eigentlichen Fertigstellung schon den Mega Drive-Port fertig haben konnten.
Das ist ein bisschen verrückt.
Ja, ein wenig. Auch diese Amiga-Variante wurde von Millennium veröffentlicht und war ziemlich erfolgreich, auch erfolgreicher als der erste Teil. Und insofern hat es da auch eine Menge Ports gegeben, auf welchem System das genau gelandet ist. Das hast du ja vorhin schon ausführlich runtergebetet. Da gab es ja wirklich alles.
Ja, und erwähnen könnte man dann auch noch, dass das Level-Design auf den unterschiedlichen Systemen teilweise sehr stark voneinander abwich. Nicht nur von der Reihenfolge, auch inhaltlich und visuell gab es wirklich große Unterschiede. Habe ich ja gesagt, ne? Egal, selbst auf dem Amiga, wenn du die normale Barebone, die AGA-Variante, die CD32-Variante gespielt hast. Heutzutage ist James Pond 2 wohl auch das memorablere Spiel.
Auf jeden Fall, ja.
Dieser Reihe. Und an das denkt man wahrscheinlich auch als erstes, wenn man James Pond hört. Chris Sorrell verließ dann 93 Vector Dean und ging naheliegenderweise zu Millennium. Mit denen war er ja, ne, du hast die guten Verhältnisse erwähnt, mit denen war er gut bekannt. Dort arbeitete er als Producer, als Konzeptschreiber an Medieval, Grüße an Philippe, für die PlayStation mit. 1997 wurde Millennium dann von SCEE, Sony Computer Entertainment Europe, aufgekauft. Er ging mit und arbeitete weiter an Medieval 2 und er blieb da bis 2006. Nach einigen Stationen in diversen anderen Studios gründete er als Co-Founder dann ein eigenes Studio namens Spoon-Sized Entertainment. Das gibt's bis heute und das führt er zusammen mit seiner Frau Katie.
Wie schön.
Spoon-Sized Entertainment habe ich ehrlicherweise noch nie gehört.
Ich auch nicht. Ich konnte auch nicht rausfinden, was genau die treiben. Also die haben sich da scheinbar wirklich in irgendeiner Nische festgebissen und machen wirklich reine Programmieraufträge. Das geht dann irgendwie in Richtung JavaScript und irgendwelche Erweiterungen für Spiele und so weiter. Ich habe es nicht genau geblickt, ist vielleicht aber an der Stelle auch gar nicht so wichtig. Was ich finde, wenn man von Chris hört und was man so liest, du hast es ja vorhin schon, Herr Orakel, er scheint einfach ein netter Typ gewesen zu sein.
Ja.
Ich sehe das auch so, also er scheint wirklich ein sehr bescheidener und netter Typ zu sein, der immer auf dem Boden geblieben ist und dem die Qualität seiner Arbeit scheinbar immer wichtiger gewesen ist als das finanzielle Ergebnis. Das deckt sich auch etwa mit dem, was andere Personen aus der Industrie, was man so liest, über ihn sagen.
Das ist nett.
Absolut, ja. Es ging dann natürlich mit dem Franchise auch noch weiter.
Ja, wir haben ja gehört, der zweite Teil war erfolgreicher als der erste. Natürlich, da muss es ja einen dritten Teil geben.
Und sogar noch was dazwischen. Da wäre nämlich zunächst die Track and Field-artige Sportcompetition The Aquatic Games featuring James Pond and the Aquabats, warum auch immer.
Von 92, ne?
Von 92, genau. Ich kenne es eigentlich nur unter The Aquatic Games.
Ja, ich kenne das auch. Hast du es gespielt?
Ich habe es gespielt. Das ist so ein Spiel, in dem man im Stile von Summer Games diverse lustige Sportarten nachspielen kann. Also Wettrennen, Wasserball, Weitsprung, Trampolin und sowas. Wenn man auf sowas steht, vielleicht ganz nett. Ansonsten muss man das nicht unbedingt kennen. Auch die Steuerung ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Das ist so die klassische Rüttel-Rüttel- hin und her Steuerung im Takt und so. Kann ich verstehen, wenn man da nicht so drauf steht. Aber immerhin sieht's ganz gut aus. Chris Rell hat mit dem Spiel nichts zu tun gehabt, dafür aber Steve Beck, der hat hier das Game Design verantwortet und die Entwicklung.
Du hast es ja gespielt, kannst du dich daran erinnern an das Ding, also wirklich oder ist das eher so, naja, irgendwie?
Ich habe es jetzt zuletzt tatsächlich in der Vorbereitung auf diese Folge nochmal gespielt.
Ah, okay.
Nicht alle Disziplinen, nur die ersten beiden. Und gleich die erste war so eine Wettlaufdisziplin, wo du wirklich den Joystick in einem gleichmäßigen Rhythmus immer schneller werden lassen musst, um Tempo aufzunehmen. Mich hat das relativ schnell genervt. Ich mag diese Art der Steuerung nicht. Hab's dann irgendwann hingekriegt. Ist jetzt auch nicht allzu schwierig, aber so richtig Spaß macht das nicht. Das zweite war, glaube ich, so eine Art Weitsprung oder sowas. Also so richtig Spaß gemacht hat's nicht. Zumindest nicht alleine. Vielleicht ist das zu zweit nochmal was anderes. Aber ich kann mich erinnern, dass ich es ausgesprochen gut gestaltet fand. Also es sah wirklich nett aus. Auch wieder sehr shiny und niedlich und naja, so James Bond halt, ne?
Ich kann mich da nur noch sehr, sehr dunkel dran erinnern. Ich habe es in der Vorbereitung leider nicht mehr gespielt. Bei solchen Spielen, wo du so eine Rüttelsteuerung hast, mit heutigen Pads, selbst wenn da ein Analogstick dran ist, stelle ich mir das immer ein bisschen schwieriger vor. Dieses kontrollierte, wie du es gesagt hast, Rütteln erst langsam loslegen und dann schneller werdend, um in diesem Takt zu bleiben, um die Laufgeschwindigkeit anzupassen. Da stelle ich mir mit einem richtigen Stick, Competition Pro oder diesem Sega Stick vom Master System, den ich da hatte, da stelle ich mir damit erheblich leichter vor.
Ich habe es auf meinem Amiga Mini gespielt mit dem Pad, was dabei ist. Da hast du dann im Prinzip die beiden Daumen zur Verfügung und das habe ich als sehr nervig empfunden.
Ist auch irgendwie nicht intuitiv.
Nee, genau, dass du plötzlich beide Daumen auf der linken Seite hast an dem Pad, das war schon so ein bisschen befremdlich. Ich erinnere mich übrigens, dass ich damals dachte, dass es der dritte Teil ist.
Ja, ja, ging mir genauso.
Und dann ein bisschen enttäuscht war, dass es sich nur um so eine Sport-Competition gehandelt hat. Es gab dann aber auch noch einen dritten Teil. 1993 kam dann der offizielle dritte Teil, nämlich James Bond 3 Operation Starfish, an dem Chris Rell dann wieder voll mitgearbeitet hat. Ebenfalls als Grafiker und Entwickler.
Weißt du, ich habe ja vorhin so viele Namen gedroppt, weißt du, wie James Bond 3 Operation Starfish eigentlich heißen sollte?
Nee.
Splash Gordon.
Ah, auch schön.
Hätte ich noch sehr viel besser gefunden als Operation Starfish.
Splash Gordon ist super, ja.
Splash Gordon, also Operation Starfish, das ist so, nee.
Ja, wahrscheinlich, weil Splash Gordon auch ein Name ist und einen Namen hat er ja schon. James Bond.
Ja, okay, das kann natürlich sein, ja, aber Robocott ist doch auch wieder irgendwie.
Codename Robocott.
Ja, Codename Splash Gordon. Hätten sie halt Codename Splash Gordon, ich hätte Splash Gordon besser gefunden.
Ja, finde ich auch super, stimmt, hast recht. Bis 2013 wurde es dann ein bisschen ruhiger um die Reihe. Es gab dann einen Versuch durch Gameware Europe, das Franchise nochmal wiederzubeleben. Chris Rell wurde dazu auch angefragt und es lief eine Kickstarter-Kampagne, die aber leider im gleichen Jahr wieder eingestellt werden musste, aufgrund zu weniger Beteiligung.
Ja, die wollten, ich glaube, 100.000 Pfund haben und haben nur 16.000 eingenommen.
Ja, das war wirklich fast schon ein bisschen tragisch und traurig. Wer sich dafür interessiert, wie sich die Kampagne genau gestaltet hat, was es da für Ziele gab und so weiter, man kann sich den entsprechenden Link noch angucken, können wir mal in die Shownotes packen. Wie populär James Bond, also Codename Robocop ist, kann man auch dran Also ein nichtdestotrotz durchaus populäres Franchise, wie man hier erkennen kann. unter anderem auch daran, dass es heute noch eine Fangemeinde hat und dass man es sogar als Version für die PS4 und auf der Switch spielen kann. Die hattest du dir, glaube ich, angesehen, oder?
Ja, ich habe mir die Switch-Version vor 2 Jahren bei einem Trip nach Holland in einem Laden gekauft und war dann super enttäuscht, dass da keine Cartridge, sondern nur ein Code drin war und dachte dann, ja toll, dann hätte ich es auch gleich digital kaufen können. Was für ein Scheiß.
Ein Robocode?
Oh, ist ein alter Fuchs. Ich habe das dann aus genau den Gründen irgendwie nie eingegeben und habe dann jetzt in Vorbereitung auf den Podcast endlich mal diese Hülle aufgemacht und habe eine Münze genommen und habe den Code freigerubbelt und habe den in die Switch eingegeben. Und dann habe ich es gespielt im Handheld-Mode und war ziemlich angetan. Ich habe ja im Vorfeld auf dem Amiga Mini erst die Barebone-Amiga-Version, dann die AGA, die CD32-Version gespielt. Bin dann erstmal bei der CD32-Version geblieben, weil das die Version war, wo ich mit der unteren Taste springen konnte, mit der roten. Bei der anderen musste ich, glaube ich, die grüne, ich weiß nicht, da waren die vertauscht. Das hat mich total gestört. Darum bin ich bei der CD32-Version geblieben, auch wenn die Musik dann nicht so toll war. Mhm. Kann man auch nochmal sagen, die CD32-Version hat andere Musik.
Ja.
Zumindest andere Instrumentierung. Die Stücke sind teilweise die gleichen. Egal. Und dann habe ich die Switch-Variante gestartet und war erstmal sehr begeistert, dass das Ding ein Widescreen ist. Und du dadurch, ich habe vorhin gesagt, wie sehr es mich nervt, wenn du im vorderen Drittel bei einem Plattformer, im vorderen Drittel des Bildschirms dich bewegen musst nach vorne und kaum etwas sehen kannst, was auf dich zukommt. Mhm. Das ist in dieser Widescreen-Variante nicht mehr der Fall. Du hast echt ein schönes, breites Blickfeld und ich habe da so gedacht, Mann, das sieht richtig gut aus. Auf dem kleinen Bildschirm der Switch sah das echt toll aus. Ich habe gedacht, Mann, die haben die Pixel beibehalten. Letztes Mal, als wir über Body Blows gesprochen haben, habe ich noch gesagt, ja, wenn man da heute so Remakes macht oder 2013 so Remakes macht, und dann machen die da so Matschefilter drüber. Und ich habe auf dem kleinen Bildschirm der Switch gedacht, Mensch, haben sie nicht gemacht. Voll gut.
Aber.
Ja, ganz genau. Also ist es, das war Foreshadowing at its finest. Dann habe ich das Ganze nochmal auf dem Fernseher gespielt. Und vielleicht hätte ich es nicht machen sollen, denn auf dem Fernseher sieht's echt beschissen aus. Ich muss das so sagen, schrecklich. Es ist genau das, es sind Matschefilter drüber, die Figuren, die Sprites sehen aus wie, ich weiß nicht genau, wie aus Papier ausgeschnitten mit einem komischen schwarzen Rand, dann Matschefilter drüber und dann alles zusammengelegt. Die Hintergründe sehen wie Kacheln aus, aber wie Kacheln, die ein bisschen überlappen oder irgendwie falsch zusammengesetzt sind. Also es sah auf dem Fernseher wirklich nicht gut aus, aber ich habe mit dem 8BitDo Pro Controller gespielt und damit spielte sich dann noch mal ein bisschen besser. Die Switch-Variante sieht kacke aus, aber hat durch den Widescreen-Mode und durch den guten Controller und irgendwie ist es die tighteste Steuerung von allen. Also wenn man es spielt und ein bisschen auf die Grafik, wenn das einem nicht so wichtig ist, wenn man darüber hinwegsehen kann, dann ist das auf der Switch schon echt eine gute Variante. Aber sie sieht halt echt scheiße aus.
Schade eigentlich.
Ja, total.
Gerade wenn die Version auf der Switch selber, also auf dem Handheld, so vielversprechend ist.
Ja, da ist es halt klein, da habe ich das einfach nicht gesehen, wie matschig und schmierig das da alles ist.
Schade.
Ja, total.
Na gut, aber es gibt ja, wie wir gelernt haben, sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Unzählige Systeme, auf die geportet wurde. Wir könnten noch ein bisschen über Trivia sprechen. Keine Spielebesprechung ohne Trivia.
Ja.
Wir haben ja eben schon darüber philosophiert, ob möglicherweise die Missionen aus Robocop an zumindest Stellen aus Bond-Filmen angelehnt sind. Wir erinnern uns an den Hecht und so weiter.
Ja.
Wir können zumindest mit Sicherheit sagen, dass die Missionen aus dem ersten Teil, also aus Underwater Ancient, an James-Bond-Filme angelegt sind. Da gibt es zum Beispiel lustige Namen wie License to Bubble, A View to a Spill oder Leak and Let Die.
Ja, richtig geil. Leak and Let Die, das ist schon ziemlich gut.
Dazu noch Bubble 07.
Bubble, ja. Großartig, das ist geil.
Sehr, sehr gut.
Noch eine schöne Anspielung und diese zeigt, dass die auch in die Hose gehen können. Dass hier nicht mehr in die Hose gegangen ist, wundert mich.
Wilder Westen und so.
Ja, ganz genau. Der Anfang von James Bond 1, der zeigt eine Abwandlung des sehr ikonischen Löwen-Intros von MGM. Wir wissen, der Löwe, der da in die Kamera brüllt und umgeben ist von so einem Kreis aus Filmstreifen. Mhm. Und vielleicht war das große Problem auch, dass Chris sich nicht nur visuell vom MGM-Intro hat inspirieren lassen, sondern auch die Tonspur, also das Gebrüll, 1:1 aus dem Original übernommen hat. Naja, und da haben sich die Anwälte vor der Veröffentlichung von James Bond 1 draufgestürzt und sich bei Millennium gemeldet. Wie das Ganze ausgegangen ist, das weiß nicht mal Chris selber, wie er mal in dem Interview gesagt hat. Allerdings hat der Vorfall wohl dazu beigetragen, dass man etwas vorsichtiger in Bezug auf die Urheberrechte wurde. Wobei, wenn ich mir das Cover der Amiga-Box von James Bond 2 angucke, der Robocop-Anzug ist schon ziemlich dreist kopiert. Das haben sie bei der Mega Drive-Version und auch bei der Switch-Variante deutlich besser versteckt.
Aber wahrscheinlich nicht urheberrechtlich geschützt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier bei dem Intro ähnlich gewesen ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das verboten ist, die Gestaltung dieses Intros, sagen wir mal, aufzugreifen. Aber die Tatsache, dass er wirklich 1:1 die Tonspur sich gekreidet hat, ist das der Stein des Anstoßens gewesen.
Ja, wahrscheinlich die Kombination dann, ne, aus beidem. Ja.
Aber es ist drin geblieben?
Ja.
Wir alle haben es gesehen und gehört. Insofern werden sie sich da wahrscheinlich irgendwie geeinigt haben. Und eine dritte Sache finde ich noch ganz nett, das ist ein Beileger in der Box von James Bond 2 Codename Robocop, zumindest für den Amiga. Eine kleine Karte, mit der ich mich anmelden kann oder bewerben kann in der FI5-Organisation, also unserer Agenten-Geheimdienst-Organisation. Und da gibt es Testfragen, die ich beantworten soll. Und die lauten zum Beispiel, können Sie folgende Aufgaben erfüllen? Das Gesicht in eine gefüllte Badewanne eintauchen. Den Atem für mindestens 10 Sekunden lang anhalten. Ein Fischstäbchen-Sandwich ohne Ketchup essen. Oder geheime Informationen länger als 10 Minuten für sich behalten. Ja, also das kann ich dann einreichen und wahrscheinlich hat man dann einen Mitgliedsausweis oder sowas bekommen. Fand ich irgendwie eine ganz nette Idee. Hätte ich gerne gehabt, diesen Mitgliedsausweis.
Tja, was wohl wäre, wenn wir das da heute hinschicken würden? Da sitzt bestimmt noch ein Fischmitarbeiter.
Auf jeden Fall.
Der darauf wartet, dass der letzte Ausweis, der noch da ist, dass der endlich verschickt werden kann und er endlich Feierabend machen kann. In meiner Mega Drive-Variante ist leider nicht so viel Spannendes drin. Da ist halt ein Handbuch in mehreren Sprachen, eine Electronic Arts Registration Card und, das finde ich ganz nett, ein Mega Drive Electronic Arts Werbeheftchen 92, 93 mit den Spielen, die damals so von Electronic Arts fürs Mega Drive erschienen sind.
Ah, das
sowas,
ist cool.
Sowas finde ich immer ganz nett, wenn die Sachen noch da drin sind. Das ist so, das fühlt sich halt so ein bisschen wie damals an, in diesen Heften zu blättern. Das finde ich geil.
Ja, total.
Immerhin.
Bevor wir es jetzt aber haben, wir sind so langsam auf der Zielgeraden und zu unserem eigenen Fazit kommen, schauen wir natürlich auch nochmal in die Presse. Wie ist denn das Spiel so angekommen damals? Wir haben ja schon gesagt, dass es relativ erfolgreich gewesen ist. Wie erfolgreich denn genau? Hast du Zahlen?
Ja, ich habe ein paar Zahlen zusammengesucht. Die Version, die wir als Teens gespielt haben, die kam tatsächlich gar nicht mal so schlecht weg. Die ASM, die vergab in ihrer Ausgabe 1,92 zum Beispiel 10 von 12 Punkten. Der Powerplay war das Spiel im selben Monat 73% wert. Man muss dazu sagen, das war eine Zeit, in der nicht nur 0 oder 100% gegeben wurde, ich übertreibe gerade ein bisschen, sondern 73% durchaus noch völlig im Rahmen war. Der Amiga Joker, der vergab, warum auch immer, sehr spät, nämlich erst im Dezember 91, immerhin noch 72%. Man muss aber auch sagen, dass die deutsche Spielepresse mal wieder unter dem internationalen Durchschnitt blieb. Ich habe ja schon öfter mal gesagt, dass ich immer wieder das Gefühl habe, dass deutsche Tester sehr verhalten testen, sehr geringe Punktzahlen geben. Also im Ausland scheint man immer euphorischer zu sein, habe ich das Gefühl. Wenn man sich nämlich den kompletten internationalen Durchschnitt anguckt, dann hat die Amiga-Variante nämlich bei 23 Ratings stolze 86%. Das ist doch gar nicht so schlecht.
Das ist sogar sehr gut. Das geht ja fast in die Standardwertung der Amiga-Games, ne?
Ja. Wenn wir auf die anderen Plattformen gucken, dann schauen wir nochmal ganz kurz auf die Atari ST-Version. Die kam insgesamt auf 85%. Die Mega Drive-Version, die kam immerhin noch auf respektable 82%. Insgesamt, wenn man alle Systeme zusammenzieht, kommt das Ganze auf 79%. Und wir haben da wirklich auch so ein paar Ausbrecher gehabt, wie ich glaube, es war die Nintendo DS-Version, die auf 59% kam. Also wirklich so ein bisschen modernere Systeme, wo solche Spiele halt gar nicht mehr ziehen.
Ja.
Die haben natürlich diese Wertung extrem runtergezogen, 79% insgesamt. Also ja, die Presse damals war einigermaßen gnädig. Und wir?
Ich bin auch gnädig mit dem Spiel. Ich habe ordentlich Nostalgie dafür. Ich habe es früher gerne gespielt. Für mich ist das so eines der ganz, ganz klassischen Amiga-Titel. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe das sehr früh in meiner Amiga-Diskettenbox gehabt. Insofern oft genug gespielt. Und in der Präsentation zeigt sich das ja auch, das haben wir ja auch ein paar Mal erwähnt, das ist schon sehr, sehr typisch Amiga. Und wenn ein Spiel solche Attribute mitbringt, dann hat es mich eigentlich auch schon relativ schnell überzeugt.
Der berühmte Stein im Brett.
Genau, so könnte man sagen. Ich mag den Charakter, ich mag die Geschichte um das Spiel, die ich zwar jetzt erst kenne, aber trotzdem sehr sympathisch finde. Alles, was ich von Chris Sorrell gehört habe, fand ich sehr, sehr sympathisch. Ich mag die ganzen popkulturellen Anspielungen an Filme und all diese Dinge, die wir vorhin erwähnt haben. Insofern ist das erstmal ein tolles Paket für mich. Ich mag aber auch das Spiel selber. Wir haben ja einige Missstände, möchte ich mal sagen, erwähnt, die Slippery-Steuerung, den Floaty-Jump und so weiter, die mich aber gar nicht so sehr gestört haben. Insgesamt bin ich da sehr leidensfähig. Ich bin ja. Purist, spiele auch gerne in ihrer Barebone-Version und gewöhne mich da auch ganz schnell an solche Sachen. Mich kann man damit eigentlich nicht so schnell vergrauen. Da muss es schon wirklich richtig, richtig schlimm werden. Das ist James Bond auf jeden Fall nicht. Insofern bin ich hier sehr gnädig. Ich mag das Spiel gern. Ich mag auch die Atmosphäre, die habe ich vorhin auch schon einmal erwähnt. Dies Plüschige, dies Gemütliche, dies Niedliche.
Das Weihnachtliche.
Das Weihnachtliche, ganz genau, bin ich auch großer Fan von. Also insgesamt ein tolles Spiel, das ich auf jeden Fall Menschen empfehlen kann, die ebenfalls viel Nostalgie für den Amiga haben und die gerne Plattformer spielen. Markus, wie sieht's bei dir aus?
Ich sehe es ein bisschen kritischer. Ich spiele ja durchaus auch moderne Spiele. Da bist du ja raus, meistens. Und ich bin jetzt ja nicht der allergrößte Jump'n'Run-Fan. Das kommt nochmal hinzu. Ich habe so meine Probleme mit dem Plattformen, also dem Springen auf Plattformen. Und wenn dann eine Slippery-Steuerung und ein Floaty-Jump hinzukommt, dann wird mir das alles zu ungenau. Darum würde ich das Spiel eigentlich niemandem empfehlen. Aber und da geht's mir wie dir. Ich habe natürlich unglaublich viel Nostalgie für das Spiel. Ich mag den Charakter James Bond. Der ist so bekannt am Ende, dass selbst meine Freundin, die nie einen Amiga gehabt hat, die auch keinen Amiga in ihrem Freundeskreis gehabt hat, die kennt den Charakter des James Bond. Und das spricht ja zumindest für den Bekanntheitsgrad dieser Marke, die es ja schon seit langem nicht mehr gibt. Also ja, klar, dieses Remaster, aber das ist ein Budget-Titel, das ist jetzt nichts Großes. Und die Nostalgie schlägt bei mir da voll rein. Ich mag auch gerne die weihnachtliche Atmosphäre. Ich mag diese popkulturellen Anspielungen, da geht's mir exakt wie dir. Und da kann ich auch bis zu einem gewissen Grad über die Steuerung hinwegsehen. Man kann sich, das hast du nicht ganz unrecht, das hast du vorhin gesagt, man kann sich daran gewöhnen, man kann da reinkommen. Und ich glaube, du hast das schon ganz richtig gemacht in den letzten Jahren. Du hast jedes Jahr ein paar Level gespielt und bist so irgendwann zum Endgegner gekommen. Ich glaube, wenn du diese 50 Level am Stück spielst, dann nervt es einen schon irgendwann, selbst wenn du leidensfähig bist. Aber wenn du das in kleinen Dosen spielst, ich glaube, da ist es sehr bekömmlich. Und insofern kein Spiel, das ich empfehlen würde, aber eins, das ich mir zu Weihnachten jetzt durchaus auch regelmäßig mal angucken werde. Und mein Fazit ist hiermit zu Ende und damit vielleicht auch die Folge. Haben wir es mal wieder?
Ich glaube, wir haben es, ja. Ich glaube, wir haben sehr viel gelernt. Wir haben sehr viel über James Bond gesprochen. Viel mehr, als ich im Vorfeld gedacht hätte, dass man darüber sprechen kann.
Ja, das stimmt. Eine Sache können wir vielleicht noch aufklären. Was heißt James Bond denn überhaupt?
Naja, Teich?
Ja?
Ja.
Und was ist der Robocod?
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Cod ist ja Kabeljau.
Ah, okay, das habe ich nicht gewusst.
Ja, guck.
Der Kabeljau.
Okay. Operation Starfish ist natürlich, Starfish ist ein Seestern.
Ja, ja, das konnte ich mir herleiten. Aber den Robocod kannte ich tatsächlich nicht.
Haben wir nochmal die Anspielung, die popkulturellen Anspielungen und die fischigen Sachen da nochmal zusammengebracht. So, jetzt haben wir es aber.
Falls ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann danken wir euch dafür. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen auf einem unserer Social Media Kanäle, auf Instagram oder Twitter, ehemals X, stimmt nicht, andersrum. Aber ich wollte es auch mal so rum machen, weißt du?
Finde ich gut, lass es einfach so.
Schreibt uns eine nette Bewertung auf Apple Podcasts oder bewertet uns auf Spotify. Ihr könnt uns aber auch gerne einen Kommentar hinterlassen auf unserer Website www.ewiggestern.de.
Dann würde ich zum Ende Philippe doch zitieren, den großen Philippe, den großen Dr. Music, und würde sagen, bleibt am Drücker.
Also wenn das so ist, dann zitiere ich natürlich nochmal den mindestens ebenso großen Sebo und verabschiede mich mit Auf Wiedersehen.
Immer wieder schön in dem Podcast.
Bis in 14 Tagen.
Ciao.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Ich habe doch gar nichts dafür getan. Halt! Soll ich Ihnen mal was sagen, Peter Franks? Sie sind ein ganz toller Hecht für mich. Ein bisschen spätig, aber ein ganz toller Hecht. Sagen Sie, wollen wir nicht noch irgendwo einen zur Brust nehmen?
Zur Brust nehmen?